This is Headline.
Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe vom Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Olaf Bleich, meines Zeichens freier Redakteur, Journalist und Riesen-Wrestling-Fan. Ja, wir haben eine turbulente Woche hinter uns. Nach Money in the Bank gab es ja doch einiges. Wir haben einen neuen WWE-Champion mit Dean Ambrose, der ganz überraschend eingecashed hat gegen den gerade erst neu gekürten Champion Seth Rollins. Dann kaum zwei Tage später platzt die Bombe, Roman Reigns verstößt gegen die Wellness-Policy und er ist erstmal gesperrt. Was für Geschehnisse hier. Innerhalb von nur wenigen Tagen ist die WWE komplett auf den Kopf gestellt. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, einen kleinen, naja, nehmen wir es mal, Chaos um the Shield-Podcast hier einzulegen. Sprich, heute dreht sich alles um Dean Ambrose, Seth Rollins und Roman Reigns, deren Geschichte, aber auch natürlich um das aktuelle Geschehen. Und wie immer bin ich dabei nicht alleine. Bei mir ist nämlich zum einen der David von MannTV, einen wunderschönen guten Tag.
Guten Morgen.
Und der Kai, du bist neu in der Runde, am besten stellst du dich erstmal vor, hallo.
Ja genau, hallo, ich bin Kai, ich bin YouTuber, aber habe seit über einem Monat nichts mehr gemacht, weil ich A, faul bin wie scheiße und B, ich bin aber keiner dieser Simon Desue-Spastis. Ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Aber ich bin auch mega fetter Wrestling-Fan.
Du hast ja auch teilweise Wrestling-Videos gemacht, habe ich gesehen.
Ja genau, ich habe sogar noch einen Wrestling-Kanal eröffnet. Ich dachte mir so, boah, okay, du hast mega Bock da drauf. Und dann habe ich neue Arbeitszeiten bekommen. Und dachte mir so, ha, cool, scheiße. Jetzt musst du jeden Tag bis 18 Uhr arbeiten, jetzt hast du keinen Bock.
Ja, aber man hat da auch gesehen, du hast auf jeden Fall reges Interesse am aktuellen WWE-Geschehen. Hast da ein paar schöne Fall. Top 5 gemacht, kleine Nachbetrachtungen von Raw und aktuellem Geschehen. Also du bist da schon jemand, der in der Materie drinsteckt.
Ja, sehr krass. Also ich versuche alles zu gucken, jedes Pay-Per-View live zu gucken. Das Miese ist, ich bin bei Money in the Bank irgendwie eingeschlafen, mittendrin, im Sitzen. Das war irgendwie kacke. Aber muss ich es nachholen.
Ja, das ist ja das Schöne am Network, man kann das ja problemlos dann am nächsten Tag, wenn man wieder wach ist, nachholen.
Oh, das stimmt.
Ja, aber dann kommen wir doch direkt mal zum aktuellen Geschehen. Das war ja diese Woche der mega Aufreger. Ich habe es ja auch bei uns auf Facebook gesehen. Da bekommt man auf einmal eine Nachricht über die Timeline von WWE. Roman Reigns ist gesperrt, weil er gegen die Wellness-Policy verstoßen hat. Zack, 30 Tage weg, Titel weg, Reigns weg. Was nun? Was war eure Reaktion darauf? Fange ich doch gleich mal mit Kai an.
Ich fand das irgendwie krass. Ich habe gesehen, ein Kollege hat mich darauf verlinkt. Und ich dachte erst, das wäre, ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt bei Facebook, dieses Breaking Kayfabe.
Ja.
Das ist ja so wie der Postillon, sag ich mal, nur für Wrestling. Immer diese Fake News. Und ich dachte so, nee, das kann nicht wahr sein. So, was? Roman Reigns sagt, nein, hör auf. Habe ich gesehen, aber das war wirklich eine Meldung von WWE. Ich dachte mir so, okay, krass, was da jetzt los? Weil man weiß ja auch nie, was die jetzt gemacht haben. Ich weiß ja auch nicht, was alles da unter den verbotenen Substanzen ist, die die jetzt nicht einnehmen dürfen. Da gab es ja immer häufig irgendwie Probleme.
Da fällt schon Marihuana drunter, also das ist...
Nee, Marihuana eben gerade nicht. Marihuana wird aktuell
doch,
nur...
Doch,
nee, das wird nur mit Geldstrafe bestraft. Das wurde letztens...
War es damals Marihuana, wo er gesperrt wurde?
Ja, das ist aber schon ein bisschen her. Die haben es ein bisschen gelockert, sodass es offiziell bei Marihuana nur eine Geldstrafe geben soll. Das habe ich jetzt letztens nochmal nachgeschaut. Also das fällt nicht drunter. Also naja, man weiß es halt nicht genau, was es dann tatsächlich ist. Ne?
Ist es ja eben, das ist halt die Sache. So, weil ich glaube, das sind ja auch einfach irgendwelche verschreibungspflichtige Medikamente oder sowas. Die zählen das ja, glaube ich, auch zu. Also man weiß ja nicht, was der genommen hat.
Viele Bundesländer. Ja, aber die haben ja schon eine Liste und da fallen ja nicht so viele Medikamente drunter. Es sind ja schon welche, die halt unter Anabolika und Co. fallen. Also die halt auch normal unter Doping fallen würden.
Aber war das bei Adam Rose nicht auch irgendwie so, dass der suspendiert wurde erst und dann gab es aber ein ärztliches Attest, dass er die Sachen nehmen sollte oder sowas?
Von ihm natürlich. Von ihm. Er versucht sich ja so zu verteidigen, die Frage.
Ja, klar, gut.
Was halt richtig ist.
Also auf jeden Fall, ich fand das mega krass, dass ich einfach dann mitbekommen habe, okay, Roman Reigns ist ja suspendiert. Erster Gedanke natürlich, was wird aus Battleground, was wird aus dem Triple Threat Match? Aber wenn man da mal nachrechnet, die Suspendierung endet ja 3 Tage vorher. Jetzt frage ich mich natürlich, ziehen die das trotzdem durch? Bei SmackDown haben die es ja weiterhin beworben, das Match, aber wie bauen die das richtig auf, wenn Roman jetzt bei Raw nicht da sein kann?
Ich gehe davon aus, dass man das durchzieht. Also es ist ja auch kein Zufall. Man hat ja gelesen, dass im Prinzip das Office und Vince McMahon wussten schon vor Money in the Bank, dass Roman Reigns gegen die Wellness Policy verstoßen hat. Man nimmt sich ja dann auch immer ein bisschen die Freiheiten, das so ein bisschen zu verschieben, dass es halt eben passt. Insofern denke ich, dass man weiterhin an diesen Booking-Plänen festhält, das Triple Threat Match bei Battleground durchziehen wird und einfach jetzt diesen einen Monat überbrücken wird, Was auch letztlich nicht so entscheidend ist. Ich meine, Bray Wyatt hat einen kompletten WrestleMania-Event oder einen WrestleMania-Kampf mit dem Undertaker allein gezogen und dass der Undertaker einmal aufgetaucht ist. Ich glaube, das kriegt man auch mit Ambrose, Rollins und Reigns hin. Dann dürfen sich halt eben Rollins und Ambrose ein bisschen lustig machen über Reigns oder sonst irgendwas und dann gibt es diesen Kampf trotzdem. Was natürlich interessant wäre zu wissen, ob man genau deshalb Reigns den Titel abgenommen hat, weil die Vermutung liegt natürlich nahe, ne?
Davon abgesehen vom Titel, wie dumm muss man sein? Ist mal ohne Scheiß. Also der Typ wird mehr gepusht als jeder andere in allen Jahren zuvor und macht dann sowas. Also ich meine, dümmer geht's nicht. Vor allen Dingen, die Fans wollen ihn nicht, die buhen ihn aus, alle sind gegen ihn und das Office sagt, nee, wir pushen dich weiter wie ein Wahnsinniger. Und dann macht er das. Also das muss man sich erstmal vor Augen halten, was der da gemacht hat.
Ja, wobei ich muss da auch mal ganz kurz in die Bresche für Roman Reigns springen, weil wir wissen ja nicht, was es ist. Waren es vielleicht Schmerzmittel, schleppt Roman Reigns vielleicht eine Verletzung mit sich rum? Ist der Druck vielleicht auch einfach zu groß, dass er das halt irgendwie kompensieren will? Sind es vielleicht irgendwelche Mittel?
Ja, aber dann gehst du vorher meinetwegen zum Office und sagst mal, ich halte den Druck gerade nicht aus oder sonst was. Er hat sich ja anschließend auf Twitter, beziehungsweise kurz bevor das offiziell wurde, ja entschuldigt, was schon darauf schließen lässt, dass es halt schon wissentlich irgendwas gewesen ist.
Ja, wir aber können alle nicht immer in den Menschen Roman Reigns hineinschauen im Endeffekt, was ihn dann dazu gebracht hat und was er da genommen hat, ne?
Ja, aber Regeln sind Regeln. Ich sag mal so, er kennt die Regeln genau. Ja, und wenn du eh schon so im Rampenlicht stehst und quasi eine Chance hast, wofür andere Leute töten würden, dickes Eigentor. Aber um die Frage jetzt zu beantworten mit dem Titel, ich glaube schon, dass der Titel deshalb abgegeben wurde, aber Ambrose auch nur Übergangstitelhalter deswegen ist.
Ich hoffe halt, dass sie jetzt nicht deswegen diesen geilen Cash-In von Ambrose einfach verkackt haben und sagen, gut, wir wollen jetzt irgendwas Episches machen, Roman ist eh raus, jetzt lass mal einfach nochmal Ambrose eincashen, damit das was Besonderes wird. Weil, weiß nicht, das hätte halt irgendwie, das würde das komplette Momentum rausnehmen, dafür, dass Ambrose jetzt nach Jahren endlich mal Champion geworden ist.
Gerüchten zufolge soll er ja bei Battleground dann wieder den Titel verlieren, entweder an Rollins oder an Reigns.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Was mich halt irgendwie mega anpisst. Also, weil ich habe jetzt wirklich seit Shield darauf gewartet und ich meine, das ist ja wirklich so, dass er irgendwie immer zu kurz kam. Also, Seth Rollins war erfolgreich, Roman war erfolgreich und Ambrose war immer so, der hat halt mit beiden mal gefädelt, aber hat immer clean verloren gegen die. Weiß ich nicht. Und wenn die jetzt dann seinen Moment machen, dass er eben Cash-In, also dass er eincashen kann und jetzt nur wegen Roman Reigns die Sache ist und er direkt für einen Monat Champion ist und dann war es das auch wieder, weiß ich nicht.
Ja, ich fände es auch schade, vor allem auch, weil jetzt ja Battleground auch nicht gerade die ganz große Bühne ist. Also ich würde Dean Ambrose es gönnen, dass er als Champion zum SummerSlam geht, sprich, dass er jetzt nochmal verteidigt und dann da von mir aus den Titel verliert. Aber so 8 Wochen sollte er dann doch den Titel halten. Vor allem sollte er auch den Titel wenigstens einmal verteidigen, finde ich. Ich weiß ja nicht genau, ob jetzt das Battleground, ob es dann noch eine Titelverteidigung geben wird, aber so einfach nur gewinnen und dann direkt wieder verlieren, fände ich auch, gerade gemessen an dem, was Dean Ambrose auch die letzten Jahre geleistet hat, wäre halt extrem schade. Auch wenn ich ja zugeben muss, dass die letzten Monate, das ist ja auch hier im Podcast schon einige Male durchgekommen, dass mich Dean Ambrose in den letzten Monaten ja nicht so 100% überzeugt hat, aber das ändert nichts an dem Talent, was er eben hat und auch an dem Einsatz, den er auch für WWE in den letzten Jahren gezeigt hat, insofern.
Wobei bei der Titelkonstellation muss man halt nur eins im Auge behalten, dass WWE gerade ein Novo macht. Also es gab noch nie den Fall, dass jemand suspendiert wurde und trotzdem im Titelrennen drin blieb.
Das stimmt.
Das ist einmalig. Glaube ich. Das ist eigentlich auch unglaublich. Das zeigt halt, wie sehr die diesen Mann pushen wollen, weil normalerweise ist es so, selbst bei Orton war es so oder bei William Mysterio, du wirst gesperrt, kommst wieder, bist nicht direkt im Dockhaus an sich, aber du bist halt deutlich tiefer gesetzt erstmal als vorher als Strafe und du musst dann da erstmal wieder hoch, musst das Vertrauen erlangen und er bleibt im Titelgeschehen drin und zwar im Main-Titelgeschehen. Ja, das finde ich schon sehr unglaublich.
Ist halt schon hart. Ich meine, es wirkt halt auch so ein bisschen, ist es diese Störrischkeit, die Vince McMahon ja immer wieder so ein bisschen angelastet wird? Ist es dieses so, wir haben das jetzt so geplant und wir ziehen das jetzt durch, weil es ein Money-Match ist?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube eher, dass es so, jeder will dieses Triple-Threat-Match. Jeder will das. Jeder wartet darauf, dass endlich Shield in einem Triple-Threat-Match um den Titel kämpft und deswegen machen wir das jetzt.
Glaube ich nicht.
Aber ich glaube, das ist einfach also ich glaub, so viel
bei
Money
Shield
drin.
Ist einfach, die haben den Zeitpunkt verpasst, wo die Leute das sehen wollten.
Nee, auf keinen Fall.
Und jetzt wollen sie es nicht mehr. Also die werden sich natürlich anschauen und dieser Hype, der wird nicht mal ansatzweise so groß sein, wie er vor einem Jahr gewesen wäre oder ähnliches. Das ist einfach, liegt auch daran, dass halt die Sache um Reigns jetzt sich sehr lang gezogen hatte. Und das bei den
Ja,
Fans
okay.
eine Auswirkung hatte. Und diese Auswirkung wirst du selbst in diesem Triple-Threat-Match haben.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es eigentlich, also, das hätte unglaublich gut zum letzten WrestleMania gepasst, aber gut, da ist halt Rollins ausgefallen. Ich schätze mal, das hat auch irgendwie viele Pläne umgeworfen, die Verletzung.
Ja, absolut. Also das wurde ja auch im Vorfeld von WrestleMania gerüchtet, dass es das Shield Triple Threat da bereits geben sollte und
Ja,
dann eben
genau.
die schwere Knieverletzung. Da steckst du dann eben nicht drin. Mich wundert es ehrlich gesagt nur, dass man das Triple Threat jetzt schon bei so einem, in Anführungsstrichen, B-Pay-Per-View wie Battleground durchzieht und sich das nicht für den zweitgrößten Event im Jahr, nämlich den SummerSlam, aufhebt.
Ja, Moment, du musst ja nur eine Sache im Hinterkopf haben. Es gibt noch die Draft-Lotterie.
Und
Und
das.
dann ist es unmöglich, dass die drei aufeinandertreffen, wenn einer von ihnen oder zwei den Roster wechseln sollten.
Meinst du das? Ja, aber die Draft Lottery ist auch eine Woche vor Battleground, oder?
Ist sie nicht danach?
Nee, die ist am
Nee, die
19.
ist im
Juli.
19. Ja gut, aber wenn das Match eh steht, ist ja egal, weißt
Ja, dann kann halt sein, dass sie das einfach machen, okay, die Matches stehen.
du? Ja, genau.
Und der, den Titel hat, der nimmt ihn zu seiner Show mit.
Ja, das stimmt.
Es wird trotzdem dann ein Split geben. Also es kann dann kein Rematch geben, sollte einer von ihnen wechseln.
Ich
Ja.
meine, da steht doch eh noch nicht fest, ob es jetzt einen zweiten Titel geben wird oder ob es halt nur diesen einen Titel gibt, oder?
Nee,
Also
das.
offiziell ist ja noch
Was
nichts.
feststeht, ist auf jeden Fall, dass bestätigt wurde, dass es getrennte Pay-per-Views geben wird.
Ja.
Und
Ist es jetzt
das,
bestätigt
ja,
wirklich?
offiziell
Ja.
von WWE bestätigt worden.
Ich
Es sind
finde
auch
das
mehr
mega
Titel.
scheiße.
Und das lässt eigentlich auch darauf schließen, du musst ein Pay-per-View mit einem Main-Event bewerben, das eigentlich auch einen zweiten großen Titel geben wird.
Also es wurde, diese Woche gab es halt eben erstmal ein Factsheet sozusagen, was rumgegangen ist, wo eben zusätzliche Pay-Per-Views drauf waren. Unter anderem, ich erinnere mich an den Clash of the Champions und der ist jetzt wohl auch offiziell bei WWE.com als Event gelistet worden. Also wir können davon
Für
ausgehen,
War.
bitte?
Für War.
Genau, für
Für
Raw.
War ist Pay-Per-View.
Wir können davon ausgehen, dass wir jetzt quasi alle 3 Wochen allerspätestens mindestens ein Pay-Per-View oder in irgendeiner Form ein Network-Exclusive haben bei WWE. Das heißt, wir kommen nicht mehr aus dem Podcasten raus, weil wir ständig nur noch Events haben. Und WWE-Fans kommen im Prinzip nicht mehr aus dem Zuschauen raus. Also ich bin auch sehr zwiegespalten,
Achso,
was.
Entschuldigung.
Ja, ich bin sehr zwiegespalten, was diese Pay-Per-View-Planung angeht, weil es einfach zu viel ist in meinen Augen. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich sehe gerade, ein Rematch wäre möglich, weil es kommt jetzt erstmal Battleground. Das ist ein gemeinsamer Pay-Per-View. Dann kommt SummerSlam. Das ist gemeinsam. Und danach kommen erste getrennten.
Okay.
Das heißt, theoretisch ein Rematch wäre noch möglich.
Können wir mal kurz bitte Wetten abschließen, wie lange das gut geht mit den getrennten Pay-Per-Views, bis Leute darauf keinen Bock mehr haben?
Das werden sie 3 Jahre ungefähr ziehen, denke ich mal.
Ich sag euch, wie es ist, ne? Ich habe wirklich seit über einem Jahr kein SmackDown mehr geguckt, ne? Weil
Ja,
SmackDown
genau deshalb
komplett
machen sie es ja.
irrelevant ist. Ja, ich weiß. Und es wird auch so, Raw ist schon mit 3 Stunden viel zu lang. 2 Stunden, ey, super. Wär viel besser. Und dann jetzt mal noch diese extreme Übersättigung. SmackDown kriegt eine eigene Show, finde ich super geil. Macht Spaß, ist auch wieder interessant zu gucken. Aber dann beide nochmal eigene Pay-Per-Views, so, wie wollen die die denn bitte füllen? So,
Ja, das
gucken wir
machst du.
dann.
Darum brauchst du keine Sorgen machen. Die hauen ja die Roster voll.
Genau, du werden jetzt erstmal, es wird ja lange Zeit schon gemunkelt, dass das NXT-Roster geplündert wird. Wenn man sich die heutigen Tapings angeschaut hat, ohne da jetzt zu viel vorweggreifen zu wollen, da gab es auch Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass einige gehen. Ich sage da jetzt nicht, worum es geht, weil ich möchte Leuten nicht NXT verderben für die nächsten Wochen.
Danke.
Aber da wird es auf jeden Fall, naja, da sieht es halt so aus, als würden einige abtreten.
Und dazu noch
Gerücht.
die Allstars, ne?
Genau, Allstars sind wohl auch kontaktiert worden, aber da bin ich sehr gespannt, was ich jetzt gelesen habe, wohl auch nicht mit den mega teuren, ultra high-end bezahlten Verträgen. Also da wird man mal abwarten müssen, wer da tatsächlich zuschlägt, aber ich denke, dass man da nochmal 3, 4 Allstars plus 6 bis 10 NXT-Leute für die Draft Lottery und prompt hast du nochmal 15 Leute mehr, 10, 15 Leute mehr, die du halt, mit denen du halt eben die Rosters füllen kannst. Entsprechend kriegst du da schon. Da kriegst du schon 2 Pay-Per-Views mit voll. Die Frage ist halt,
Ja, aber
ob.
was hast du dann? Hast du dann, hey, guck mal, wir machen Dolph Ziggler gegen Baron Corbin. Hey, guck mal, wir machen Apollo Crews gegen Sheamus. Ja, bitte gibt uns mehr
Ja,
davon.
Moment, das ist ja die Chance, die Leute, die in der Undercard und an der Midcard zu sein, sind, zu pushen. Dass die halt Zeit kriegen, die sie sonst nicht haben, damit die auch richtige Fäden kriegen. Das hat ja damals schon geklappt beim Roster Split.
Aber
Es
das
war
kommt ja
schon
auf die
auffallend,
Leute
dass
an.
SmackDown zum Beispiel sehr viele Stars hervorgebracht hat, die vorher bei der anderen Show untergegangen sind.
Gut, also, aber du musst halt auch die Leute geil finden. Klar, wenn jetzt irgendwie so ein Finn Bella oder irgend so ein Shinsuke Nakamura oder ein Austin Aries irgendwie zu SmackDown oder Raw gehen, wow, unglaublich. Das sind doch super gute Matches für Pay-Per-Views. Aber jetzt so ein Murphy, Blake und Murphy oder sowas. Für die wird sich halt auch bei SmackDown oder Raw keiner interessieren.
Natürlich werden nicht alle den Sprung schaffen, aber.
Aber du musst sie ja erstmal profilieren.
Ja,
Das
ach,
kannst du dir ja
sowieso,
nicht gut
klar.
finden. Also du kannst ja jemanden nur gut finden, wenn der entweder im Ring unglaublich gut ist oder ein gewisses Profil hat. Und viele haben halt kein richtiges Profil, weil die keine dicke Fehde hatten. Wir hatten beim letzten Podcast erwähnt zum Beispiel Cesaro, super Wrestler, aber er hat noch nie eine große Fehde gehabt. Und das ist halt nur einer von vielen Beispielen. Und gerade die NXTler, die nachgerutscht sind, Apollo ist ein gutes Beispiel. Er hat bislang noch kein Profil und ich sehe da schon eine Chance.
Aber dafür ist eigentlich NXT da, dass sie sich da irgendwie einen Charakter aufbauen, dass sie sich da entwickeln und sagen, guck mal hier, ich bin jetzt zum Beispiel Finn Balor und ich komme jetzt hoch als Finn Balor und alle finden mich geil. Und nicht, ich bin Apollo Crews, ich bin bei NXT ganz cool, weil ich halt Rückwärtssaltos machen kann, aber ich habe halt kein Charisma, ich habe keinen Charakter und jetzt auf einmal bin ich in einem Mensch-Haus und gehe eigentlich unter.
Ja, schon, aber jetzt um den Bogen zu The Shield zu spannen, muss es andersrum sehen. The Shield, die Jungs, die Main Crowd, also die normalen Raw- und SmackDown-Gucker, die kannten die auch nicht vorher. Und trotzdem hatten die es geschafft, weil sie direkt eine Storyline hatten, direkt als Stable reinkam, Reaktionen zu ziehen.
Gut, das,
Und genau das ist
aber.
halt die Chance auch beim Roster-Split. Du kannst halt Leuten eine Story geben, Stables aufbauen, profilieren und dadurch eben dem Brand deutlich erweitern mit Superstars, die auch Reaktionen ziehen und eben halt nicht wie aktuell Undercard-Match eigentlich jeder nur sitzt und denkt, boah, bitte sei vorbei.
Okay, aber man muss auch ganz. Ich glaube, Shield ist auch ein bisschen außer Konkurrenz, was sowas angeht. Weil, wann wurden mal Leute so gepusht wie The Shield? Also, ich meine, das ging ja komplett durch die Decke.
Genau, bei The Shield
Also.
haben sie halt auch einfach fast alles richtig gemacht, als sie damals
Ja.
eingeführt haben. Und damit beende ich jetzt auch mal ganz rigoros hier als Chefmoderator hier diesen kleinen Exkurs zum WWE-Draft. Dafür gibt es in den kommenden Wochen noch mehr als genug Gelegenheit, dass wir uns da ein bisschen auslassen. Springen wir doch mal wieder zurück zu The Shield. Wie gesagt, da wurde halt ganz viel richtig gemacht und vielleicht fangen wir erstmal so ein bisschen an, die drei so ein bisschen zu porträtieren. Ich denke mal, Roman Reigns haben wir in den letzten Wochen mehr als zu Genüge, naja, mit Aufmerksamkeit bedacht. Wir wissen ja alle, ihn.
Wobei,
Ja, bitte?
Entschuldigung, wobei wir bei ihm halt bislang nie erwähnt hatten, dass er halt gar nicht so ein von Geburt an Wrestler ist, sondern
Das
einfach eigentlich aus
stimmt.
dem Football kam, was halt schon ja schon eine Besonderheit ist, dass ein ehemaliger Footballer dann doch so durchstartet. So oft gibt es das nicht.
Ja
Ganz
gut, aber er
genau.
hat halt Connections, ne, durch seinen Vater.
Das
Also,
ist richtig, aber
deswegen,
es war
so
halt
kann man dann halt
auffallend.
auch zu
Er ist halt nicht
FCW.
im Gegensatz zu Rollins und Ambrose sind halt durch die Indies durchgezogen jahrelang. Und halt er nicht, er kam halt direkt darüber.
Aber das macht ja auch, also das ist für mich, das ist abgesehen von diesem Roman Reigns Hate, so bla bla, der Scheiße, so ey, so scheiße finde ich den gar nicht. Aber man hat halt so als Wrestling-Fan das Gefühl, Seth und Dean haben sich das viel, viel mehr verdient, die haben sich halt hochgearbeitet. Und Roman kam da so ein bisschen durch Kontakte rein und dann war zack bei FCW. Aber Dean und Seth waren erstmal komplett von unten, haben sich hochgearbeitet, haben irgendwie versucht, Fuß zu fassen. Weil ich finde, das macht die einfach sympathischer.
Das
Ja,
ist halt ein ganz
ich glaube.
subjektives Empfinden natürlich, was man
Ja,
jetzt da
ja.
sympathischer findet. Aber
Ja, wobei er hat nicht so Unrecht. Die Crowd, du merkst es ja schon, zum Beispiel Rollins war Heel, wurde trotzdem gefeiert. Und das war einfach schon, weil ich glaube, die Crowd in den letzten Jahren schon so gewechselt worden, dass die Leistung honorieren, auch wenn jemand Heel ist oder Face oder sonst was, also losgelöst vom Charakter, die schon jetzt immer mehr den Background erfahren, auch durch das Network.
Kevin
Und
Owens ist bestes Beispiel dafür, finde ich.
genau, und bei
Ist ein
Rollins
Heel,
ist
wird
ja jetzt
komplett
auch
geliebt.
die Doku halt super gewesen. Die mit Bildern aus der Vergangenheit, wo man gesehen hat, wie der wirklich seit klein auf versucht hat, durchzustarten.
Also, um noch mal ein bisschen den Background kurz aufzugreifen, bei Roman Reigns war es natürlich, wie ihr schon gesagt habt, Footballer, hat an der Georgia Tech gespielt, ist dann aber relativ schnell 2010 von WWE gesigned worden. Er ist ja inzwischen.
Also der war ja vorher noch, der ist ja sogar gedraftet worden in die richtige
In der,
Football-League.
genau, zu
Genau.
Vikings, genau, zu
Genau,
Minnesota
und jetzt hat er.
Vikings.
Aber da war der, glaube ich, Kacke. Oder irgendwie sowas. Also da war der,
Vielleicht,
glaube ich, nicht so gut.
genau, hat sich vielleicht nicht durchgesetzt oder sonst
Ja.
irgendwas. 2010 ist er dann zu WWE gedraftet worden. Bisschen nicht gedraftet, gesigned worden. Hat dann erstmal da in Florida bei FCW gekämpft. Hat dann da als Leaky oder Roman Leaky eben angefangen. Ist dann, als es dann eben zu NXT geworden ist, ist er dann eben Roman Reigns geworden. Ja, das ist, wie ihr schon gesagt habt, eigentlich ein relativ sehr schneller Aufstieg, also fast geradezu kometenhaft. Also im Prinzip hat er ja in der Zeit von dem Vertragsunterzeichnung bei WWE bis hin zum Debüt im Main-Roster sind gerade mal 2 Jahre vergangen. Und das ist halt schon unfassbar eigentlich. Also,
ich glaube, das ist schwer, wenn du dann als Roman Reigns, Roman Nikki, bla bla, da reinkommst zu den anderen Jungs in den Locker-Room, dich da irgendwie zu etablieren. Das ist ja so, als wärst du jetzt, sagen wir, du gehst arbeiten und dann, du bist relativ fleißig, bist seit 5, 6, 7 Jahren dabei und dann kommt so, weiß ich nicht, der Sohn vom Chef und ist auf einmal dein Vorgesetzter. Weißt du? So, du arbeitest dich halt hoch und dann kommt einer, der halt Connections hat und ist auf gleicher Stufe wie du.
Ja, ein bisschen erinnert das doch an The Rock damals beim Debüt. Er ist ja auch quasi direkt reingekommen in Main Roster wegen dem Familienhintergrund.
Ja, ja, genau.
Und wurde ja auch wochenlang gepusht, bis er dann debütiert ist. Was nicht so gut klappt, aber ja, das war ziemlich ähnlich halt.
Das stimmt.
Ja, ich natürlich, aber ich weiß gar nicht, ob man da so unbedingt unter Wrestlerkreisen, ob man da so denkt. Also, ich meine, im Endeffekt, Roman Reigns war jetzt ja nicht irgendwie ein Celebrity, der irgendwie reingekommen ist, der war ja ein professioneller Sportler. Da ist ja schon ein Unterschied da und dann ist auch ein Unterschied in der Wahrnehmung da. Ich glaube, das ist halt so von uns, wie wir uns das vielleicht von außen denken, dass man das so sehen könnte, aber im Endeffekt, der war ja jemand, der eben in der NFL gespielt hat oder hätte spielen können oder sonst irgendwas. Also er ist jetzt ja kein unbeschriebenes Blatt.
Ich glaube auch schon, dass er es nicht so leicht im Roster hatte, beziehungsweise im Locker-Room, dass sie halt da schon, wie Quai sagt, halt ein bisschen unterscheiden, ob man Wrestling quasi von Geburt an liebt und wirklich alles schon dafür gab oder halt einfach direkt diese Chance bekommen hat, wofür andere halt jahrelang arbeiten müssen.
So nach dem Motto so, ja gut, Football klappt nicht, mache ich halt Wrestling.
So. Genau. Aber irgendwann muss er sich auch durchsetzen. Also das hat er ja auch scheinbar gemacht. Das muss man ja auch mal sagen.
Eben, also das Ding ist doch, wie viele Footballer hat es gegeben, die sich, oder auch wie viele Wrestler mit Wurzeln im Wrestling hat es denn bei WWE gegeben, die sich dann auch nicht durchgesetzt haben? Also gibt's ja auch
Brock Lesnar nicht auch mit Football angefangen?
Brock Lesnar war Ringer und auch der hat zwischendurch.
Ja, Goldberg war Footballer.
Genau, Goldberg war Footballer. Lesnar hat doch hinterher, der hat doch eine Pause vom Wrestling eingelegt, um
genau, dann
zum
hat der
Football zu gehen.
Genau,
okay. So rum war das. Ja, also das ist, haben wir dahingestellt, aber trotzdem ist ja dieser Aufstieg innerhalb von 2 Jahren, das ist schon sehr, sehr schnell und das hat man natürlich auch Roman Reigns gerade in der Anfangsphase bei The Shield, finde ich ja auch ein bisschen angemerkt. Also da wirkte er noch extrem grün, eben weil ihm die Erfahrung gefehlt hat. Gerade im Vergleich zu Rollins und Ambrose, die ja über Jahre hinweg über die Indies getingelt sind und da mache ich mal gerade den Anfang bei Seth Rollins.
Kann ich noch einmal kurz eine Sache zu Roman sagen?
Ja, natürlich.
Und zwar, das war ja so, es gab ja dieses Gerücht, dass The Shield so als Stable von CM Punk angeführt werden sollte.
Genau.
Das gab's ja. Und da hat man ja geguckt, welche drei Typen können wir nehmen.
Genau.
Da hat man ja direkt gesagt, genau, weil da waren ja Dean, Seth und dann wurde halt Punk gefragt, so, wen kann man denn noch nehmen, so als Powerhouse, als krassen Typen. Und da wurde ja erst von Punk Chris Hero vorgeschlagen.
Ja.
Der dann aber, glaube ich, von Vince McMahon, halt vom Creative Team abgelehnt wurde und gesagt, dann, nee, wir nehmen nicht Chris Hero, wir nehmen halt Roman Reigns. Weil Chris Hero war ja auch so ein Indie-Typ gewesen, der schon unglaublich viel Erfahrung hätte.
Das stimmt, aber Chris Hero war ja jemand, der jetzt nicht gerade die größte Liebe für das Fitnessstudio hat, um es mal so blöd auszudrücken.
Ja, klar, natürlich.
Gerade wenn man ihn heute sieht, ist das ein bisschen übel. Ich habe ihn letztens noch live gesehen. Also er ist immer noch fantastisch im Ring, aber vom Äußeren her ist er nicht mehr für die ganz großen Ligen fürs TV geeignet, muss man halt leider
sagen. Ja, das ist auch besser, weil Roman ist auch viel jünger, ne? Aber so generell als Roman war nicht First Choice, sage ich jetzt. Also,
das stimmt, ja. Ja, dann machen wir gerade mal den Sprung, glaube ich, zu Seth Rollins, der im Prinzip seit 2005 über die Indies getingelt ist als Tyler Black. Sein größtes Debüt war dann bei Ring of Honor, wo er als Tyler Black an der Seite von Jimmy Jacobs und dem Necro Butcher bei Age of the Fall mitgekämpft hat. Da muss ich ja mal so ein bisschen in meine Ring of Honor Erinnerungskiste greifen. Das war nämlich beim ersten Ring of Honor Pay-Per-View damals bei Man Up, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Da sind diese Männer eben debütiert und haben die damaligen Tag-Team-Champions, die Briscoes, angegriffen. Und da gab es eine ganz furchtbar üble Szene, die auch hinterher von der DVD gelöscht worden ist. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Kennt ihr das, worauf ich anspiele?
Nein. Nee.
Also da musst du dir vorstellen, ich glaube, es war nach dem Leiter-Match sind die drei halt dann eben auf die Briscoes losgegangen und dadurch hing halt über dem Ring noch diese Schelle, dieser Karabiner, wo der Gürtel sonst aufgehängt worden ist.
Ja, das geht in keine gute Richtung gerade.
Das geht in keine gute Richtung. Das ist auch echt übel gewesen. Also sie haben dann einen blutenden Jay Briscoe aufgehängt, also an den Füßen nach unten, wo das ganze Blut nach unten lief. Und Jimmy Jacobs trug bei dieser Geschichte einen weißen Anzug. Und Jimmy Jacobs hat sich dann unter den blutenden Jay Briscoe gestellt und wurde dann quasi von oben mit dem Blut
betreute. Ey, krasse Motherfucker, ne, ganz ehrlich. Ey, was sei los, ist in
hätte auch was Attitude-Zeit sein können, ne?
Ja, das war halt schon sehr übel und das wurde dann auch eben, weil das so graphic war, wie man es ja so schön sagt, wurde es auch von der DVD gelöscht und wurde dann hinterher nur noch irgendwie über, ich glaube, über eine der TV-Sendungen von Ring of Honor oder übers Internet halt vertrieben. Aber das waren halt üble Szenen damals und Tyler Black wirkte damals noch ein bisschen blass, muss man halt eben sagen. Da hast du gemerkt, dass der unglaublich agil war. Ich habe auch mal ein Interview mit ihm gemacht vor einigen Jahren und er hat mir unter anderem erzählt, dass er halt jemand gewesen ist, der als Jugendlicher bevorzugt auf dem Trampolin gewesen ist und daher auch irgendwie sein. Ja, das hat er ganz klar
aber
gesagt.
Apropos Trampolin, in dieser 24-Doku hast du ja auch gesehen, dass bei Rollins ist ja schon im eigenen Garten hier abging. Und bei ihm, also bei der Doku fand ich halt beeindruckend, du hast ja auch diese Garage gesehen von seinem Schwiegervater oder Vater, wo die ja überall Sachen aus Attitude-Zeit hingeschrieben haben und eigentlich schon damals diesen RVDs und Co. nachgeeifert haben, als sie nur ganz klein waren.
Ja, aber halt im Prinzip eigentlich sowas wie ein Backyarder, wenn man es jetzt heutzutage nennen würde, die dann einfach mal Shows in ihrem eigenen Hinterhof veranstaltet haben und da ist ja dann auch so ein bisschen, da vermischt sich dann dieses Fansein so ein bisschen mit der Realität und das ist natürlich auch ein ganz merkwürdiger Weg. Und
das
aber
ist halt das, was ich meinte, dieses, wenn du das siehst in diesen Dokus, jetzt sei es in der Shield-Doku oder in der Seth Rollins-Doku, denkst du, als Fan, ey, der ist voll sympathisch, der ist cool, der ist wie wir, der ist eigentlich ein richtiger Fan. Das meine ich halt,
dass du dann noch mehr als Fan,
ja, genau.
War richtig,
der lebt
der
das
wollte
halt.
Dafür leben, das war richtig sein Lebensziel und darauf hat er hingearbeitet jeden Tag, das ist schon beeindruckend.
Und das ist halt dieser extreme Kontrast zu jemandem wie Roman Reigns, finde ich jetzt einfach, der dann da jetzt reinkommt und nicht nach dem Motto, ich liebe das, ich will das unbedingt machen, seitdem ich 5 Jahre alt bin, sondern dieses, ich kam da jetzt halt irgendwie rein und das auch so als Fan, wenn du das jetzt guckst und siehst, Seth, der ist wie du, der liebt das halt auch, also der liebt das mehr als du, der lebt dafür. Deswegen, weiß ich nicht, macht das die eigentlich unglaublich sympathisch.
Klar, diese Leidenschaft, die hebt ja auch WWE gerne in den Dokumentationen hervor. Aber ich, wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass Roman Reigns da weniger Leidenschaft an den Tag legt. Aber es
nein,
macht natürlich.
Ich finde, bei Rollins, du merkst es eigentlich schon an seinem Auftreten, beziehungsweise du kaufst ihm einfach dieses Verbissene, diese Freude allein schon, als er zurück war und dieser Blick in die Kamera. Ich glaube, als Fan siehst du dem einfach an, von wegen, boah, der blüht gerade richtig auf, weil er
endlich Bock
wieder in
darauf.
Diesem Ring stehen darf und das bedeutet ihm so viel. Ja. Und das kaufst du ihm einfach mehr ab, als wenn halt einer halt eher cool wirkt und ja, ich freue mich, aber du einfach siehst, der hat, das ist eine andere Freude, als wenn du dein Leben lang nichts anderes machen wolltest.
Das
ja.
ist doch halt wie in diesen Promos von CM Punk und John Cena oder CM Punk und Triple H, wo er halt meint, so, wir stehen jetzt beide hier, ich habe dafür gelebt, ich habe das gemacht. Und du bist halt ein Bodybuilder, der einfach nur gefailt hat in seinem eigentlichen Sport und jetzt hier gelandet ist. Ja. Das ist also so, ich finde, das ist so die Richtung.
Nee, klar, wobei, also ich
Rollins,
verstehe das vollkommen.
Habe ich, glaube ich, richtig in Erinnerung aus der Doku. Rollins hat ja auch dann bei Ring of Honor und Co. auch richtig gegen Topstars wie AJ Styles und Co. im Ring gestanden.
Genau. Und auch so oft gegen Daniel Bryan, soweit ich weiß.
Genau, also ich glaube, das hast du auch einfach gemerkt. Er war meiner Meinung nach im Ring der Ausgereifteste, als The Shield debütiert hat.
Oh, das stimmt.
Absolut. Also, der war der beste Athlet und auch von den Möglichkeiten her war der einfach am weitesten. Also es gab halt so mehrere Breakout-Matches, wenn ich jetzt mal so die Karriere von Seth Rollins so ein bisschen in meinem Kopf Revue passieren lasse. Das war zum einen, es gab einen Ironman-Draw gegen Austin Aries über eine Stunde. Es gab ein fantastisches, oder diverse fantastische Aufeinandertreffen mit Daniel Bryan. Er hat bei Ring of Honor die Survival of the Fittest gewonnen, was halt ein Ausscheidungsmatch mit 6 Teilnehmern ist. Also er hat sich im Prinzip auch bei Ring of Honor hochgearbeitet, weil am Anfang haben halt alle gesagt, ja, der kann was, aber er ist halt eben vom Charisma her noch nicht so weit. Aber es hat er dann eben entwickelt und gerade als Heel-Charakter, wo er dann Champion geworden ist und sich dann im Prinzip gegen die Fans gewendet hat, da hat er dann auf einmal auch gezeigt, so, boah, hallo, der kann was am Mikro und ist halt nicht nur so ein, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken, ist halt nicht nur ein blasser Athlet, sondern ist halt auch jemand, der einen auch mitreißen kann auf der emotionalen Seite und das macht sie dann wiederum aus und er wurde dann ja noch während er Champion war, wurde er ja von WWE gesigned, wie das ja zum Beispiel auch damals bei CM Punk gewesen ist, wo sie ja
aber das war ganz schwer für den, da gesigned zu werden, ne? Also das sieht man halt in dieser Shield-Doku, weil der hat ganz oft mit John Laurinaitis, der war ja dieser Executive Vice President of Talent Relations, bla bla, der war da ja auch verantwortlich für halt neue Signings aus der Indie-Szene und die haben, glaube ich, vier, fünf, sechs, sieben Mal telefoniert. Und immer hat er als Wärme, also Seth, wir haben bekommen, ja, wir melden uns, wir melden uns. Und dann hatte er anscheinend einen neuen Vertrag vorliegen. Ich glaube sogar, das war von Ring of Honor. Hat er dann angerufen und hat gesagt, ja, was ist denn jetzt? So, wenn ihr mir jetzt nichts sagt, unterschreibe ich jetzt bei Ring of Honor, dann ist halt vorbei, dann geht halt nicht. Muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Und dann erst haben sie gesagt, okay, dann holen wir den. Also da waren auch richtig viele Anläufe, wo er einfach vertröstet wurde, wo nichts passiert ist.
Ja, ich meine, es war auch eine andere Zeit, muss man auch dazu sagen.
Ne? Auf jeden Fall.
Das war eben 2010 ungefähr. Da waren die Indie-Stars halt noch nicht so populär bei WWE. Das heißt, war da jemand wie CM Punk oder auch wie Daniel Bryan, war natürlich dann schon da, aber es war noch nicht diese Top-Indie-Zeit, wo die kleineren Leute sich durchgesetzt haben. Insofern war das da eben natürlich schon schwieriger. Aber trotzdem hat ja.
Aber er konnte halt sein Potenzial zeigen. Also ich glaube, er konnte einfach sehr gut auf sich aufmerksam machen, so.
Genau das, darum ging es ja dann auch. Und er ist ja dann auch gesigned worden und hat ja dann sich im Prinzip auch bei NXT ziemlich schnell durchgesetzt und war ja dann auch der erste NXT-Champion damals.
Das ist mir letztens aufgefallen, ich fand das unglaublich gut, als ich es gesehen habe. Jeder kennt ja bei WrestleMania 31, war das jetzt, wo er halt eingecashed hat und dann diesen Titel so geschwungen hat.
Ja.
Diese legendäre Szene. Und ich wusste gar nicht, dass der das bei seinem allerersten NXT-Titel-Win gemacht hat. Dass er das auch gemacht hat. Das fand ich unglaublich geil, so zu sehen. Der hat das da gemacht, jetzt macht das Gleiche nochmal so auf der Big Stage einfach. Vor einem riesigen Publikum, vor der größten WrestleMania-Crowd. Und dann denke ich mir so, ja Mann, du hast es geschafft, gönne ich dir, richtig geil.
Ja, das war auch echt so eine Reminiszenz an seine Indie-Zeit, glaube ich, dass er das da gemacht hat.
Ja.
Ja, also das war, da hat man auch, das war ja auch für alle ein geiler Moment. Also ich kann das auch noch mich dran erinnern, als er deinen Titel geholt hat. Und das war halt auch ein Gänsehautmoment, weil du hast dessen Karriere einfach so lange verfolgt, von The Shield weiter zum Solo-Star und so. Und er hat es auch einfach, er hat es einfach verdient. Da gibt es auch gar keinen anderen Weg als das. Aber jemand anders, der es auch verdient hat, um jetzt den Bogen zum dritten Shield-Member zu schlagen, ist natürlich Dean Ambrose, der ja einen ähnlich verqueren Weg genommen hat eigentlich. Der ist ja früher aufgetreten unter dem Namen John Moxley und wir haben schon ein bisschen im Vorgespräch so ein bisschen...
Seinen gelb-pinken Haaren.
Unter anderem, ja. Also ganz verquerer Typ. Ich empfehle da jedem auch ruhig mal beim Colt Cabana Art of Wrestling Podcast reinzuhören. Da gibt es ein fantastisches Interview mit Dean Ambrose, knapp anderthalb Jahre, zwei Jahre alt, glaube ich. Lohnt sich absolut, weil man da so ein bisschen hinter den Kopf oder in den Kopf von Dean Ambrose schauen kann und auch wie er halt seine Karriere gewählt hat. Also er hat halt im Prinzip erstmal ganz normal angefangen bei IPW und Heartland Wrestling Association, wo er von 2004 bis 2010 gewrestelt hat und ist dann zu CZW gegangen. Also davor ist tatsächlich seine Karriere so ein bisschen in Stocken geraten, dann ist er zu CZW gegangen und wer CZW kennt, weiß, dass da manchmal etwas härter zur Sache geht.
Ich wollte gerade sagen, weil CZW ist ja schon eher so der Hardcore-Shit. Ich habe mal so ein paar Matches von Dean oder halt eher gesagt damals John Moxley gesehen und leck mich am Arsch, Alter. Der hat ja diese Matches gemacht, zum Beispiel dieses No Ropes Barbed Wire Match,
ja.
Wo einfach, ich denke mir, Alter, krass, wo irgendwie der ganze Ring dann anstatt mit Seilen eben mit Stacheldraht ausgeschmückt ist und wo die sich da reinwerfen, du denkst, boah, okay,
ja,
nicht schlecht. Ist auf keinen Fall mein Fall. Ich bin so, wow, ihr seid mega dumm, wenn ihr das macht. Aber trotzdem Respekt dafür.
Ich sehe gerade, wie der eine Stichsäge an den Kopf gehalten kriegt. Ach, meine Güte.
Ja, das ist diese ganze legendäre Szene, ne, wo da in seinen, also in Anführungsstrichen, seinen Kopf reingesägt wird.
Ja, das sind natürlich CZW und diese Hardcore-Deathmatches. Ist halt, naja, man muss es mögen, sagen wir es mal so.
Also, ja, ist wirklich so.
Also, aber es zeigt zumindest, dass er es wollte. Das machst du ja auch nicht, wenn du jetzt keine Liebe zum Wrestling hast oder keinen Bock auf Wrestling.
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Ich glaube, gibt halt auch Geld und gibt dir auch Aufmerksamkeit.
Das gibt eben kein Geld. Das ist ja der Witz, diese Dinger bringen ja eben kein Geld. Wie viel Geld verdient denn CZW?
Ja, deswegen meine ich ja, das musst du ja schon machen, weil du selber Bock drauf hast. Und
ja, das Ding ist, also was er halt im Podcast von Colt Cabana gesagt hat, ist ja einfach, sich zu dem Punkt seiner Karriere einfach gelangweilt hat und was Neues ausprobieren wollte. Das war das Ding. Also,
was ein Typ.
Ja, und dann hat er das halt gemacht und einfach um neue Inspiration zu bekommen und damit weiß ich, also ich glaube, da kann man also mit gesundem Menschenverstand jetzt gar nicht so 100% nachvollziehen.
Nee, auf keinen Fall.
Das jetzt mit Leidenschaft fürs Wrestling gleichzusetzen, halte ich halt auch für schwierig. Ich glaube,
er hat zumindest Ehrgeiz bei irgendwas.
Ja, das stimmt schon. Und ich glaube halt auch, dass es für ihn halt interessant war, einfach in so neue Welten einzutauchen. Also das
stimmt.
Das würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass er ein sehr Ich würde ihn mal als Freigeist bezeichnen, glaube ich. Da würde es vielleicht am besten zu passen.
Aber der ist ja dann später, soweit ich weiß, von CCW zu Dragon Gate USA gewechselt. Und da hat er ja auch diese Art Shield-Promos, die es ja im Backstage-Bereich gab, die hat er dann einfach Single gemacht. Also alleine immer so Backstage-Promos oder draußen auf dem Parkplatz irgendwelche Promos, wo er schon so ein bisschen auch Lunatic war. Aber er schon so ein bisschen verrückt gespielt hat, so gezeigt hat, hier, ich bin anders, ich bin nicht wie die anderen, die ihre Promos halten. Ich mache schon was Krasseres. Meine Backstage-Segments, die sind schon ganz geil. Und dadurch halt durch diese Backstage-Videos, wo man gemerkt hat, ey, der Junge kann reden, ist ja Joey Mercury damals auf den aufmerksam geworden und hat halt seine Promos damals auch John Laurinaitis gezeigt und gesagt, ey, lass den mal holen. Der Junge hat was drauf. Der kann reden, kann wresteln. Wie wär's, wenn wir den nicht auch holen? Ja, und so kam er dann ja zu WWE, also oder halt zu FCW damals.
Ja. Das war im Prinzip dann diese Zeit nach der CZW, wo dann, das gibt es dann auch in diesem anderen Podcast zu hören, wo er dann darüber spricht, dass er sich dann irgendwann entschlossen hat, nachdem er halt diese ganzen blutigen Sachen gemacht hat, hat er sich halt dazu entschlossen, so, ich möchte jetzt möglichst viel Exposure bekommen und möchte wirklich bekannt werden. Und da war dann eben Dragon Gate USA, was ja unter Gabe Sapolsky, dem ehemaligen Chef von Ring of Honor, läuft oder lief, funktioniert hat, der ja jemand ist, der halt im Internet unglaublich gut ist und sich unglaublich mit der Charakterentwicklung auskennt. Der war ja auch früher bei ECW unter Paul Heyman aktiv. Und ja, das hat ihm dann halt unheimlich viel gebracht. Und auf einmal hat man auch eine andere Facette von Dean Ambrose gesehen. Zum einen, dass er halt eigentlich einen komplett anderen Stil wrestelt als alles andere bei Dragon Gate USA. Das ist ja ein etwas flashiger Style, dieser typische Indie-Style, wo es halt eben ja, Clothesline, Clothesline, Elbow, Elbow, Suplex und so weiter und so fort. Dieser ganz schnelle Indie-Stil eben. Und aber dadurch hat er halt eben noch mehr, naja, Außendarstellung im Prinzip bekommen und ist halt dadurch bekannter geworden. Und wie du gerade gesagt hast, da ist er dann eben auch in die Blickfläche von WWE gekommen und wurde dann auch am Ende vom Tag gesigned, eben weil er im Prinzip so facettenreich ist.
Ich glaube, das war aber auch das Erfolgsrezept ein bisschen von The Shield, dass der sich halt ein bisschen dahingehend auch ergänzt hat, weil Rollins zum Beispiel war halt im Ring der Stärkste, mit Abstand. Und bei Ambrose, wie du halt schon sagst, er war halt facettenreicher, war anders und er war am Mick halt im Grunde genommen der Stärkste. Er war auch derjenige, der die meisten Promos gehalten hat.
Ja.
Und Reigns war halt das Powerhouse. Das war schon eine Kombination.
Ja, das hat perfekt gepasst, die haben sich einfach perfekt ergänzt.
Ja.
Ja, also jeder hatte irgendwas.
Und vor allen Dingen, diese konnten voneinander lernen. Du hast ja im Verlauf ja gesehen, dass zum Beispiel Reigns und Rollins immer mehr in den Promos involviert waren, immer mehr gesprochen haben nach und nach. Und im Ring halt auch, zum Beispiel Reigns auch davon profitiert. Ich glaube, das war schon vom Konzept her, muss man da einfach mal sagen, hat die WWE es richtig durchdacht und auch richtig gemacht. Also du hast genau gesehen, dass jeder voneinander profitiert hatte.
Ja, das stimmt. Das sind halt einfach drei Persönlichkeiten, wie ihr gerade gesagt habt, die greifen einfach quasi nahtlos ineinander und haben sich dadurch auch so hochgezogen. Ich meine, die sind dann, um jetzt den nächsten Bogen wieder zu spannen, die sind bei der Survivor Series 2012 debütiert, vollkommen überraschend, als drei Wrestler, die im Prinzip noch nicht im WWE Main Roster gewesen sind, sind sie einfach ins kalte Wasser geworfen worden, muss man sozusagen, und haben in den Main Event bei der Survivor Series eingegriffen. Der Main Event war Ryback gegen John Cena, gegen den damaligen Champion CM Punk. Und haben da mal eben Ryback durch den Tisch gepowerbombt mit dieser berühmten Triple Powerbomb, die sie dann ja auch zum Trademark gemacht
haben. Kann ich hier was einwerfen?
Wirf was ein.
Was halt viele eigentlich als unwichtig erachten, ich aber als sehr wichtig erachte, was WWE bei den drei auch richtig gemacht hat, war das Outfit, mit dem sie auftraten.
Was? Die Rollkragenpullover?
Ja, Moment, einfach erstmal, sie wurden erstmal als schwarz gekleidet gezeigt. Das ist schon mal sehr wichtig, dass sie halt nicht als bunte Comicfiguren oder sonst was rauskommen, sondern als schwarz. Und dann halt auch generell haben sie ja immer weiter durchgezogen oder später das Army-Outfit kam. Mhm. Und sie kam halt durch die Crowd durch. Und das war halt, dadurch, dass sie halt durch die Crowd kam, hattest du diesen Moment, wo du halt eben nicht die ganze Zeit auf den Titan-Turm gucken konntest, wohin kommen sie nicht, sondern sie konnten einfach überall durchkommen, durch jeden Gang. Du wusstest nicht, woher sie kommen oder ob sie kommen oder wann sie kommen. Und das war halt schon sehr gut vom durchdachten Design her.
Du wusstest auch immer, wenn kommt dieses Sierra Hotel India Echo und du weißt einfach so, okay, jetzt ja, shit is going down, so. Jetzt kriegt jemand aufs Maul und du weißt so, geil, Alter. Du hast immer richtig Bock, wenn du das gehört hast, wusstest du, okay, jetzt geht's los.
Und Impact war halt super.
Ja,
Main Event und dann einfach. Du hast sie auch nicht gekannt. Das war halt einfach auch schön. Bei Nexus haben sie das damals ja auch sehr gut durchgezogen vom Start her.
Das
Aber
stimmt.
hier war das richtig geschlossen. Das waren drei Mann, die auch gegen drei Mann im Grunde genommen dann halt angetrieben sind und einfach alles zerstört haben.
Genau, die haben ja dann im Prinzip eine unglaubliche Schneise der Zerstörung durch das komplette Main-Roster geschlagen. Und haben eigentlich auch, nachdem sie dann bei TLC kurz Zeit später, was heißt kurz Zeit später, 2 Monate später,
Ein
debütiert
Monat, ne?
sind, einen Monat, okay, nachdem sie einen Monat später dann bei TLC debütiert sind, gegen Team Hell No und Ryback, haben da auch mal ganz geschmeidig einfach irgendwie das Match of the Night abgeliefert und alle Leute haben mit
Match of the
offenem.
Month sogar.
Ja, oder Match of the Night, Match of the Month und Match of the Year Candidate auf jeden Fall auch. Also ein fantastischer Kampf gleich in der ersten Ansetzung. Und da hat man dann auch einmal auch gemerkt, so alter Schwede, das ist halt eine Kraft, mit der man rechnen muss, einfach mal so. Ne? Und die Monate drauf haben sie ja im Prinzip eigentlich immer, wenn diese drei im Six-Man-Tag angetreten sind, war es ja immer ein fantastischer Kampf. Und ich glaube, das war eben auch neben dieser Darstellung, neben dieser Persönlichkeit, die da dargestellt worden ist, war es halt eben auch wichtig, weil du immer gesehen hast, okay, wenn die drei im Ring stehen, hast du einfach potenziell den besten Kampf des Abends, wenn nicht sogar den potenziell besten Kampf des Monats oder der Woche, was auch immer. Also.
Aber das war. Jetzt machst du zuerst.
Okay, aber nicht nur die Matches fand ich gut, sondern auch die Promos. Und bei den Promos fand ich halt von der WWE genial umgesetzt, dass die halt nicht ganz normal vor den Kameramann traten, sondern die Promos ja so gehalten wurden, dass sie Backstage irgendwo sind, in irgendeinem Raum, du nicht mal wusstest, ob das in der Halle war und die Kamera selber gehalten haben.
Das wollte ich nämlich auch sagen, weil das ist mega geil. Immer dieses, weiß nicht, jetzt redet ganz rechts Roman Reigns, dann zieht Seth die Kamera zu sich rüber, dann zieht er. Das hat, weiß ich, das war viel geiler als dieses, als diese Kamera steht fest und alle drei reden rein.
Genau, es hat halt eher was davon, wir gehören gar nicht zum Roster. Wir
Genau.
machen hier unser Ding und es hatte so was Anarchisches und das hatte richtig Style. Also bei The Shield haben sie anfangs alles richtig gemacht. Und die haben halt dann noch im Ring überzeugt und am Mic oder vor der Kamera halt auch noch. Die Promos waren richtig gut.
Und man wusste ja auch gar nicht, wo sie jetzt hingehören. Man hat am Anfang ja so ein bisschen gedacht, die hängen irgendwie mit CM Punk rum, aber das war halt auch nicht so recht. Und sie waren im Prinzip halt eben, sie haben ihre eigene Agenda verfolgt und das hat sie dann eben auch so ein bisschen mysteriös gemacht und das auch gleichzeitig interessant natürlich, ne? Und da ist einfach eine ganz starke Anziehungskraft ausgegangen, wo man dann aber auch gemerkt hat, dass ja, da sind auf jeden Fall drei Leute, mit denen man in Zukunft rechnen muss. Im
Die
Prinzip
Sache
haben
war ja auch, ich habe ja schon gesagt, dass die ja eigentlich unter CM Punk stehen sollten, aber er hat ja sogar selbst gesagt, so, nee, ich mach das nicht, lass die drei ihren Weg selber machen, lass die selber irgendwo stehen. Und ich fand, das war auch auf jeden Fall der richtige Move, dass du gesagt hast, Shield steht für sich und nicht Shield ist jetzt irgendwie die Security von CM Punk, weil das, weiß ich nicht, das hätte die auch, das wäre denen auch nicht gerecht geworden, finde ich.
Genau. Also die wurden direkt als wir sind allein, wir brauchen keinen dicken Mann, sondern der Fokus liegt nur auf uns alleine.
Genau.
Ja, das ist schon absolut richtig. Wir haben es gerade eben ja im Vorgespräch so ein bisschen, naja, da gab es einen kleinen Wunsch, sagen wir es mal so, und zwar nämlich, dass jeder so ein bisschen seine Lieblings-Shield-Momente und Erinnerungen irgendwie offenbart. Und weil das der Wunsch vom Kai war, darf der auch gleich den Anfang machen.
Also ich habe vorgeschlagen, dass jeder so seine Top 3 Shield-Momente macht. Ich würde sagen, jeder sagt dann Platz 3, dann jeder Platz 2, dann jeder Platz 1. Einfach nur ein bisschen Spannung halten. Aber ich habe schon von Anfang an gesagt, ich habe nicht nur Shield-Momente, wo alle drei mit sind, sondern wo einfach einer vom Shield dabei ist. Zum Beispiel, ich habe jetzt bei mir auf der 3 gesetzt, den Royal Rumble 2014, den Roman gewonnen hat. Also für ihn war es sicherlich kein geiler Moment, aber ich mag es einfach wegen der Crowd-Reaction und wegen allem, was darum passiert ist. So, das war, für Roman war es kein geiler Tag. Okay, er hat den Royal Rumble gewonnen. War okay. Aber so an, also als, aber als Wrestling-Fan war das mega krass, dieses alle so, was da losgetreten wurde, dieses Hashtag Cancel the Network, wie so das komplette Internet einfach ausgerastet ist. Also hatte auf jeden Fall was, was es nicht häufig gibt.
Absolut. Ich löse mich mal so ein bisschen von diesem Top 3-Ding. Ich würde einfach mal ein bisschen was erzählen, was mich halt ein bisschen emotional involviert hat. Und das war zum Beispiel die Fehde mit Evolution, die es dann damals gegeben hat. Mit dem wiedergekehrten Batista, Triple H und Randy Orton. Wo man ja auch gedacht hat, so, ob die drei, in Anführungsstrichen, alten Männer aus den drei Jungs da ein vernünftiges Match rausholen, beziehungsweise ob das ein vernünftiges Match gibt, ob die bereit sind, für die drei wirklich auch abzuliefern. Und das haben sie dann auch. Also
Wobei es
da.
dann andersrum war, oder?
Ja, eben. Also das war im Endeffekt, haben sich dann, ich finde, es haben alle sechs haben unfassbar hart gearbeitet in diesem Kampf. Und war, es war halt ein klasse Aufeinandertreffen einfach. Und es zeigte auch den Stellenwert, den The Shield dann gehabt hat, dass sie eben auch in eine Fehde mit Evolution dann gebuckt worden sind. Das war dann nach ihrem Babyface-Turn. Wann war das denn? In Folge von WrestleMania 30 war es ja dann. Aber das war für mich ein Moment, wo ich auf jeden Fall gerne noch dran zurückdenke. David, wie sieht es bei dir aus?
Also Platz 1 ist bei mir mit riesen Abstand, den sage ich naja. Platz 3 war für mich noch nicht mal der Eingriff beim Debüt, sondern die erste Promo, wo sie die Kamera gehalten hatten. Und ich fand das dermaßen stylisch und einfach mit so viel Impact. Und es war halt anders als die WWE war zu dem Zeitpunkt ein bisschen eingeschlafen für mich. Und das war halt komplett anders. Und das war dann wieder so, hat mich ein bisschen erinnert an die Attitude-Zeit, wo halt alles möglich ist. Und das war halt bei den drei Jungs und diese erste Promo, das hat mir einfach gefallen. Das hatte einfach Style. Allein schon Wayne's, da hat mir zum Beispiel gefallen, einfach Wayne's am Ende von wegen, ja, Believe That. Und das ist einfach cool.
Ja, das war. Ich habe, meine Liste ist relativ Mainstream, aber ey, ist doch egal. Ich habe nämlich auf der 2, wie kann es anders sein, WrestleMania 31, den Cash-In von Seth. Weil ganz ehrlich, ich habe das geguckt. Da hatte ich das Network noch nicht, da habe ich das irgendwie morgens geguckt, extra schön Wecker gestellt, direkt irgendwie 6 Uhr morgens schön WrestleMania gucken, ne? Und einfach dieser Moment, wenn du dann hörst, die Musik von Seth, er kommt reingerannt. Ich habe mir wirklich den kompletten Cash-In ungelogen 20 Mal angeguckt, mindestens. Einfach dann perfekt dann mit dem Curbstomp und dann Spear und einfach dieses ganze Zusammenspiel. Und dann steht da Seth Rollins alleine, wo du einfach weißt, der Junge hat sich das so verdient, der hat sich hochgearbeitet. Und dann steht er da, ist Champion. Denke einfach so, wann ist ein WrestleMania mal so geil geendet? Okay, davor war es Daniel Bryan, aber ich fand das von Seth noch viel geiler, als Daniel Bryan gewonnen hat, sage ich ganz ehrlich.
Okay. Jetzt bin ich ein bisschen in Erklärungsnot mit meinem Platz 2. Ich würde da vielleicht einfach mal das Match von The Shield gegen Team Hell No und den Undertaker einfach mal so ins Spiel bringen, weil es einfach so was Besonderes ist, dass man den Undertaker so aktiv nochmal in einem normalen Weekly-Match im Ring sieht. Das war ja bei SmackDown damals. Also, wie gesagt, das ist halt auch immer einfach was Besonderes, wenn sich dann eben die Allstars mit den neuen Gesichtern messen und dann eben auch noch eine gute Leistung abliefern.
Ich finde, du hast ja auch daran irgendwie gemerkt, wie Shield auch gewachsen ist am Anfang. Klar, die haben ins Championship-Match angegriffen mit CM Punk, Cena und Ryback. Aber okay, wen haben die am Anfang angegriffen? Die haben halt jemanden angegriffen wie Ryback. Die haben jemanden angegriffen wie Mark Henry. Das ist jetzt nicht so besonders. Aber dann später, die haben Randy Orton durch den Tisch gehauen. Die haben Undertaker durch den Tisch gehauen. Die haben auch dann auch wirklich die Großen, die Legends haben die noch später angegriffen. Das war nicht so dieses, wir bleiben nur bei den kleineren, sowas, also bei den nicht so wichtigen Wrestlern, sondern wir geben denen noch die großen Matches, wie du schon gesagt hast. Wir lassen die gegen Evolution kämpfen, wir lassen die gegen Undertaker kämpfen, als so junge Leute.
Genau das. Also das ist ja auch schon was Besonderes, dass man denen das dann auch zutraut, dass man die mit so Leuten in den Ring lässt, dass diese Legenden, wie du ja schon gesagt hast, auch dazu bereit sind, auch sowas zu nehmen. Ich meine, der Undertaker ist durch den Tisch gepowerbombt worden. Also da gibt es nicht viele, die sich das irgendwie auf ihre Feder schreiben können.
Mit seiner künstlichen Hüfte.
Ja, also da gibt es halt gar nichts. David, Nummer 2.
Nummer 2, der Split. Und zwar nicht wie er gemacht wurde an sich, also ein Stuhlschlag, ganz normal, aber wer gesplittet ist. Weil damit hat einfach damals nicht wirklich jemand gerechnet. Man hat eher so in Fankreisen, war Ambrose der Favorit, wo man sagte schon seit Wochen, ja, der stellt sich jetzt dagegen, der turnt heel. Dann ein bisschen, ja, vielleicht auch Reigns, aber Rollins war halt so, allein schon wegen dem Wrestling-Style, den er hat, das ist ja eigentlich weniger ein Heel-Style, hat einfach mit Abstand am wenigsten jemand damit gerechnet. Und dass er es halt war, das war schon wow. Schade war wiederum, was danach dann kam, weil eigentlich hätte in dem Moment der Triple Threat als Fehde starten müssen, meiner Meinung nach, aber dann ist halt ja, nur Ambrose gewesen, Reigns ein bisschen weggefallen, aber der Split selber, den haben sie super gemacht. Und der hatte auch richtig Impact.
Ich finde das unglaublich komisch, weil jetzt denkst du so, ja klar, Seth ist auf jeden Fall der Heel von denen, so normal, wer soll das sonst sein? Aber damals dachtest du so, okay, wen könnten die jetzt rausnehmen als Heel? Du hättest dir irgendwie keinen wirklichen vorstellen können. Klar, du, so Roman hat die anderen beiden beim Royal Rumble rausgeschmissen.
Ja, aber
Okay,
Ambrose
aber.
hätte schon sein können von dem
Ja, genau.
Homos her, dass du sagen können, okay, das ist der Verrückte, der
Genau.
kann auch ein Bösewicht sein und so, aber Rollins hat einfach nie was angedeutet in die Richtung.
Eben, und jetzt denkst du so, Natürlich ist es Rollins so. Wer hätte es denn sonst gewesen sein sollen? Denkst du dir jetzt, weil du siehst, klar, Rollins ist der perfekte Heel. Aber damals war so Rollins, nein, auf keinen Fall. Der turnt doch nicht Heel, Rollins doch nicht.
Ja, du hast es vor allem an der Crowd-Reaction gesehen. Das finde ich
Ja.
halt schön, das hast du beim Wrestling sehr selten, dass eine Crowd einfach total überrascht reagiert.
Das ist wie, eben, das sind diese Momente, die ich unglaublich geil finde. Das war wie mit AJ Styles und John Cena. Dachte so, ah, okay, ja gut, AJ Styles ist da, Cena ist da, Club kommt raus. Okay, machen die 2 gegen 2 Match, was wir schon 80 Milliarden Mal gesehen haben. Und dann dieses, okay, was ist jetzt gerade passiert? So, das ist ganz, ganz selten, dass du heutzutage noch überrascht wirst. Aber wenn das dann kommt, dann denkst du so, genau deswegen liebe ich das, was ich jetzt gerade gucke.
Wo wir jetzt
Absolut.
bei Platz 1 sind, ne?
Ja,
Ja,
ich, genau.
genau. Bin ich mal
Jetzt mein,
gespannt.
ja gut, mein Platz 1, ich weiß, vielleicht haben wir den gleichen, ich weiß es gerade nicht.
Ich hoffe
Aber,
nicht.
aber mein Platz 1 ist auf jeden Fall. Als großer Ambrose-Fan natürlich erst vor wenigen Tagen passiert, natürlich der Cash-In von Dean. Also nicht nur der Cash-In, sondern diese letzten 10, 15 Minuten. Das fing an mit diesem Spear von Roman Reigns in den Pedigree. Danach Seth Rollins macht den zweiten Pedigree, gewinnt clean gegen Roman Reigns. Er gewinnt clean gegen Roman Reigns. Ich muss noch kurz festhalten. Rollins feiert sich richtig geil, Two-Time-Champion. Jeder freut sich, weil er clean gegen Roman Reigns gewonnen hat. Und dann kommt einfach die Musik von Dean auch. So, man hat irgendwie damit gerechnet, das war halt wie dieser Cash-In von Seth. So dieses, ja, okay, es ist wahrscheinlich, dass er eincasht, aber wenn es dann doch passiert, denkst du dir, okay, er macht's jetzt wirklich. Und dann kommt er einfach rein, gibt seinen Money in the Bank-Koffer direkt wieder ab, macht den Dirty Deeds und ist endlich Champion und du denkst dir, endlich, endlich hast du es geschafft. Und jeder vom Shield war Champion innerhalb von 5 Minuten. Und es war einfach, für die drei war das, glaube ich, so die perfekte Nacht.
Das denke ich auch. Es hat ja auch ordentlich Impact gehabt. Also Money in the Bank war ja auch wieder so ein Ereignis, was die Wrestling-Welt so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Das hat man ja auch an den Reaktionen gelesen. Klar war der Event nicht perfekt, aber das Ende und der Weg dahin, der hat auf jeden Fall delivered. Ich bin jetzt ja ein bisschen in Erklärungsnot schon wieder mal, weil erstmal hat David mir gerade meinen Top 1 geklaut und ich weiß, was Davids Top 1 ist.
Jetzt hör auf, ich will so lange darüber reden, ey.
Und deswegen bin ich ein netter Mensch und nehme einen fürs Team und sag einfach mal was jetzt vielleicht nicht um die Top 1 ist, aber was auf jeden Fall auch denkwürdig ist. Und das war nämlich SummerSlam 2015, als nämlich Seth Rollins beide Titel gewonnen hat, nämlich den United States Championship und die WWE Championship von John Cena. Über die Umsetzung kann man streiten, warum da Jon Stewart noch einmischen musste, aber einfach. Dieser Moment, dass er beide Titelgürtel hochhält, war natürlich schon, sagen wir es mal, geschichtsträchtig. Aber der Kampf an sich war spitze, das Ende war doof. Aber dass jemand wie Seth Rollins John Cena beim SummerSlam besiegt und damit zwei Titeln triumphieren darf, damit kann man leben, glaube ich.
Oh ja. Vor allen Dingen so auf Taste das ja auch nicht.
Nee, eben, deswegen, das war ein Winner-Take-All-Match und du kannst ja im Prinzip an einer Hand abzählen, wann jemand im Prinzip den größten Titel und dann eben den zweitgrößten Titel der Liga gehalten
Ja,
hatte.
und gerade weil halt sein Gegner eigentlich der Typ schlechthin ist,
Ja,
hat man
genau.
eigentlich gedacht, okay, es geht um alles, alles klar, wir wissen, wer der Sieger ist.
Ja. Deswegen, und jetzt, ich wollte natürlich auch nicht deinen Number-One-Pick.
Ja, jetzt bin ich gespannt, was du hast. Jetzt bin ich wirklich gespannt.
Ah, ich habe schon Goosebumps, ey. Das Ganze fing an schon vorher. Also es ist halt die Fehde zwischen Shield und die Wyatts. Und es fing halt schon bei den Weeklies an. Man muss halt bedenken, zu der Zeit, es gab halt zwei Stables, je drei Mann. Es war im Grunde genommen ein Spiegelbild voneinander. Beide waren nicht Face. Beide haben gemacht, was sie wollten. Und dann trafen sie bei Raw trafen sie halt aufeinander erstmals. Wo du dachtest, ja klar, okay, dann die einen gingen ja in den Ring, dann wieder zurück. Es gab nie den Stare-Down. Und dann gab es halt die Match-Ansetzung und diesen Stare-Down, allein schon bei Raw, wo die Halle im Grunde genommen explodiert ist und die Wrestler haben nichts gemacht. Und das hast du in der WWE, habe ich das glaube ich erst zweimal erlebt, seit ich das gucke, dass die Halle geplatzt ist, obwohl niemand was gemacht hat, sie sich nur angeschaut hatten und es endlich diesen Moment gab, wo alle sechs im Ring standen, einander gegenüber und eben nicht weggegangen waren. Keiner wurde als schwach dargestellt und dann gab es dieses unfassbar gute Match. Ich glaube, das war bei Money in the Bank, oder?
Glaub ja.
Unfassbar, mega, Hammer. Starkes Match, wo jeder überzeugt hat, egal ob Reigns oder Wyatt oder sonst wer, da hat alles gepasst. Die Crowd, das fing ja schon damit an, dass die Crowd beim Entrance gerufen hat, this is awesome. Man muss halt bedenken, da stand jetzt kein Cena im Ring, kein Orton, kein Triple H, sondern da standen gerade 6 Leute, die vor kurzem erst debütiert haben, einander gegenüber, und die Crowd wollte nur noch dieses Match sehen. Das Match war unglaublich gut, aber die Fehde, das Traurige daran, die Fehde wurde dann halt unterbrochen. Das hätten sie eigentlich, das war WrestleMania würdig, das war 5-Star-Match, das war so episch, und ich hatte halt einfach schon eine Gänsehaut beim Entrance, wo diese Crowd immer lauter, und du einfach gemerkt hast, den geht's wie mir. Ich wollte nur noch dieses Match sehen. Und ich fand es halt einfach bezeichnend dafür, dass, wie gesagt, es nicht die Superstars schlechthin waren, sondern diese 6 Männer haben allen die Show gestohlen, allein dadurch, dass es dieses Match gab.
Ja, es war
halt, hätte man sowas machen können, so groß aufziehen können, aber dann wurde es halt gecuttet. Und dieser Cut, den werde ich der WWE, glaube ich, nie verzeihen.
Ja, es ist eine geile Chemistry, wie man so schön sagt, zwischen diesen 6 Leuten. Das war einfach was Besonderes. Also ich würde es jetzt mal so, um es mit dem aktuellen Geschehen zu vergleichen, so wie jetzt AJ Styles und John Cena, die zusammen.
Genau das Gleiche wollte ich auch sagen, wo einfach die komplette Crowd explodiert ist. Einfach halt nur, sie standen halt beide nur da und haben nichts gemacht. Und das war ja damals genauso.
Ja, und ich werde halt nie verstehen, warum die WWE das abgebrochen hatte. Weil die hätten, das war der Moment, wo ich eigentlich dachte, ich war auch in Foren unterwegs und Co., wo eigentlich jeder dachte, das ist jetzt der Moment, wo die WWE gerade 6 Stars, Superstars in den Himmel hebt, mit dieser Fehde, die sie weiterführen, und plötzlich hatten sie die abgebrochen.
Ja, was WWE mit den Wilds gemacht haben, ist ja, glaube ich, auch einen eigenen Podcast wert.
Nichts, Ende.
Ich fand es halt schade, weil dieses Match, das erste Match mit den 6, das war so stark. Ich glaube, ich habe mich seit Jahren nicht mehr so unterhalten gefühlt gehabt zu dem Zeitpunkt wie bei diesem Match, was einfach alles hatte. Tempo, Spannung, Richtwechsel, Storyline. Und jeder, was ich halt bei den Shield-Matches auch gut fand, und bei diesem Match kam es halt besonders zu tragen, jeder hat halt seine Stärken eingebracht. Also Roman Reigns hat halt wirklich diese Power-Moves gemacht und Rollins die High-Flying-Moves und Co. Und das passte so gut von der Chemie her mit den anderen dreien zusammen. Und das hätte ich einfach gern bei WrestleMania gesehen als, und wenn es ein Käfig-Match gewesen wäre, ich weiß es nicht, aber einfach das Match war so stark.
Mhm. Und die
Crowd war einfach heiß drauf.
Ich fand auch geil, dass er damals immer den er jetzt auch gegen Roman wieder gemacht hat, diesen Diving Knee Drop, also wo der Gegner steht und er ist halt dann gegen den Kopf gesprungen mit seinem Knie. Yep. Den hat er ja beim Shield viel, viel häufiger gemacht als heutzutage noch. Den fand ich auch extrem geil immer.
Ja. Ich kann mich auch noch, war das auch, das war aber nicht in dem Match, wo der zum ersten Mal diesen Somersault quasi vom Top Rope gesprungen ist, oder? Wo ein German Suplex angesetzt war vom Top Rope und er ist den gestanden und ist dann zurückgekommen. War das in dem Kampf? Ich weiß es gar nicht mehr.
Das weiß ich
nicht,
aber ich weiß, glaube ich, von Reigns war es das erste Mal, dass er jemanden mit einem Spear durch die Wand gekauen hat.
Ja.
Und da war einfach, boah. Ja, allein wenn ich dran denke, wie die Crowd ausgerastet ist. Und ich finde halt, die Crowd macht halt viel aus und es ist halt selten, dass eine Crowd geschlossen heiß ist. Das war ja auch nicht, dass einer irgendwie parteiisch war für den anderen, ist großartig, sondern die einfach nur This is awesome schrien wie die Irren. Also die hörten ja gar nicht mehr auf.
Das ist halt so das Geile auch an NXT, finde ich. Einfach so, das Match kann auch mittelmäßig sein, aber wenn die Crowd geil ist, ist das Match automatisch viel geiler. So wie halt, wenn du irgendwie bei einer Pay-Per-View ein richtig, richtig geiles Match hast eigentlich, aber die Crowd scheiße ist, ist das Match halt auch nicht mehr so geil. Das lebt einfach alles von diesen Crowd-Reactions, finde ich.
Genau, und hier kam halt beides zusammen. Das Match war super.
Ja.
Und die Crowd ging halt ab. Bei dem Match ist halt, man muss ja auch bedenken, gerade wenn es halt mehr als 2 Mann sind, ist ja eigentlich standardmäßig in der WWE, dass halt ein paar Leute außerhalb des Rings die ganze Zeit K.O. sind.
Ja.
Das war hier nicht der Fall. Es gab die ganze Zeit außerhalb des Rings Action im Ring. Leute kamen wieder rein und da war halt kein Leerlauf drin. Deswegen fand ich dieses Match so unfassbar gut. Und die Fehde hatte auch gestimmt und alle wirkten gleich stark. Du wusstest halt nicht wirklich, wer ist stärker, aber die Crowd wollte es herausfinden. Die wollten endlich sehen, welches Stable ist denn das Bessere.
Das stimmt.
Ja, aber ich glaube, so zusammenfassend kann man vielleicht auch mal sagen, also dass eigentlich WWE mit den Shield-Members eigentlich fast alles richtig gemacht hat. Also,
das stimmt.
Die sind stark debütiert, sind danach weiter gut aufgebaut worden, hatten ja eine lange Siegesserie, ehe sie dann zum ersten Mal verloren haben. Das ist auch was The Shield, finde ich, auch sehr besonders gemacht hat. Nämlich, dass ja im Prinzip jeder Sieg gegen The Shield war halt was. Es war halt ein einzigartiger Moment, weil es die eben nicht so oft gab, einfach.
Wobei ich schon finde, dass die ein bisschen was falsch gemacht hat, indem sie die damals haben face-turnen lassen. Weil das war so die Zeit, wo sie bei den Weeklies, ja, da wurden sie plötzlich so, ja, monotoner. Ich weiß nicht, woran es lag, aber es war halt deutlich eher ein Schema zu sehen als vorher.
Ja, es war halt schwierig. Ich glaube, die Leute wollten halt irgendwann das Shield auch einfach bejubeln und dann hat.
Aber das kann man ja auch so, das verstehe ich irgendwie
Ja.
nicht. Ein Tweener kann genauso gut bejubelt werden. Die wurden ja bejubelt, weil sie halt auch Tweener waren.
Ja.
Ja, aber ich finde, das sind halt so Sachen so, also so den Face-Turn, weil den bedenkt man gar nicht mehr so wirklich. Das ist halt wie Kevin Owens findet halt auch jeder geil und da haben sie halt gesagt, okay, machen wir die zum Face, wir lassen die ihr gegen Evolution fäden. So, meine Güte, ich finde, darüber kann man irgendwie noch hinwegsehen und sagen, ja, gut, dafür war halt vorher, also in der wann ist mal in der WWE alles so ansatzweise perfekt, wie es jetzt bei Shield war. Deswegen denke ich mir so, komm, verzeihen wir denen das doch mal. Da gibt es schon schlimmere Sachen,
Das
die sie gemacht haben.
war ja auch nur eine relativ kurze Phase im Prinzip, wo sie Face waren, ehe sie dann gesplittet worden sind. Ich glaube, da hat man dann auch einfach gesehen, dass die drei Wrestler einfach auch zu groß geworden sind im Prinzip für dieses Shield-Gimmick und dass man da sagen musste, okay, jetzt, ihr kriegt jetzt noch euren Babyface-WrestleMania-Moment, wo ihr dann, was war das, die New Age Outlaws und Kane besiegen dürft, aber
Boah,
tags
die New
drauf.
Age Outlaws, Alter, hör auf. Hör
Aber tags
auf.
drauf beenden wir diese Geschichte einfach und damit ihr halt noch mehr Exposure und noch mehr Rampenlicht bekommt, weil ihr seid einfach zu gut, als dass man euch nur als das Shield kennt. Man muss euch eigentlich einzeln kennen.
Also der Gedankengang ist genau bis dahin richtig, nur ab dem Split hat die WWE fast alles falsch gemacht, meiner Meinung nach. Weil
Ich.
erstmal Rollins, dass er als Heel kam, okay, aber er wurde halt als feiger Dummkopf ein bisschen dargestellt, als Marionette, was halt fatal ist, meiner Meinung nach, wenn Heel als Feigling dargestellt wird, und bei ihm war es halt extrem. Reigns hatte man aus der Fehde rausgenommen, Ambrose hatte dann noch ein bisschen gepusht, aber das war der Moment, wo man hätte den Impact meiner Meinung nach nutzen müssen und ein Triple Threat-Fehde machen müssen. Genau
Ich.
in diesem Moment, und zwar lange ziehen, das hatte das Potenzial, das hieß über Wochen, Monate bis WrestleMania, da das große, alles entscheidende Match. Und so hättest du auch wahrscheinlich, meine Theorie, Roman Reigns bei der Crowd overbringen können, ohne dass sie ihn geboot hätten oder sonst was. So hättest du
Aber
ihn overbringen können.
ich finde auch, also es ist ja ganz häufig so, dass man sagt, Seth Rollins war so schlecht als Champ. Ich finde das gar nicht so schlimm, dass die den so scheiße dargestellt haben. Ich meine, klar, natürlich, das war dieses feige Ding, aber Edge war damals halt auch irgendwie kacke. So,
Immerhin,
der war,
Edge
aber
war
der
ja
war,
nicht Kind dabei.
ja, wollte ich gerade sagen, der war halt dieses Arschloch, dieses Ultimate Opportunist. Aber ich fand es trotzdem nicht schlimm. Ich fand es, klar, man hat so gemerkt, Rollins war irgendwie feige, der wurde dadurch auch ein bisschen schwächer dargestellt. Aber am Ende des Tages fand ich es halt trotzdem geil, dass sie ihn immer noch mit dem Titel haben dastehen lassen. Klar, das hat irgendwie ein bisschen was an seiner Kredibilität irgendwie kaputt gemacht, so nach dem Motto, er ist halt stark und kann auch alleine gewinnen.
Also mein Problem dabei ist einfach, der Unterschied zu Edge ist, Edge hat das selber bestimmt. Und hier war es halt einfach, dass die Authority ihn quasi halt benutzt hat und
Ich finde,
alles
ich
vorgegeben
find,
hat.
das
Und
hat's
das.
kaputt gemacht. Ich
Und
finde,
ja,
Authority
man
hat's
muss aber
kaputt
denken, denk
gemacht.
einfach an die Zeit zurück, wo er halt seine beiden Buddies hatte,
Ey, da fand ich geil.
die ganze Zeit eingegriffen haben, aber immer und auch noch nicht mal irgendwelche starken Bodyguards oder sonst was, sondern halt so Witzfiguren. Und ich fand es halt einfach den falschen Weg. Für Rollins, weil Rollins einfach, du hast es auch in der Crowd gemerkt, Rollins ist zu stark im Ring und hat einen einfach zu überzeugenden In-Ring-Style, als dass du ihn als Feigling die ganze Zeit darstellen kannst. Einmal, okay, wenn du ihn auch noch klug darstellst, dass er halt einfach sein, wie bei Edge war es halt eben, du hast ihn klug dargestellt, er hat einfach gut taktiert und seine Chancen genutzt. Bei Rollins war es halt nicht, dass er seine Chance genutzt hat, sondern immer die Authority halt ihren Plan B hatte. Und immer jemand helfen musste, ausnahmslos musste immer jemand helfen. Er selber konnte es nie machen. Und das fand ich schon fatal. Du hast es auch bei der Crowd gemerkt, dass die Crowd, obwohl er immer feiger dargestellt wurde, ihn auch im Ring bejubelt hat. Und das ist dann, ja, das ist dann der falsche Weg irgendwo. Du musst es dann merken, die Crowd kauft es einfach nicht ab. Die ist eher genervt davon. Dann mach es lieber so, wie er sein kann. Hast du es auch beim Comeback gesehen? Dass er schon ein Standing hat, wo einfach jeder merkt, der ist halt einfach sehr stark und ein bisschen feiger als Heel, okay, aber die WWE hat es meiner Meinung nach total übertrieben.
Ja gut, ich finde halt, diese ganze Authority-Storyline war einfach zu übertrieben. So, irgendwann hat es halt auch gereicht. Und dann war es auch wirklich nervig, das stimmt schon. Aber so, die Grundidee fand ich vom Prinzip her eigentlich nicht schlecht. Aber jetzt generell, wo wir jetzt ja schon über Rollins Titelrun geredet haben, es gibt noch so ein paar Shield-Erfolge, so von einzelnen, auf die ich gerne mal kurz eingehen möchte. Zum Beispiel, hatten wir komplett ausgelassen damals Extreme Rules 2013, wo alle ihre Titel gewonnen haben, wo jetzt zum Beispiel Dean Champion geworden ist, United States Champion, wo man sich so dachte, ey cool, der hat einen Titel, was aber danach komplett irrelevant war.
Ja.
also komplett langweilig geworden
Wird ja
ist.
nie verteidigt im Prinzip und das war
Ja.
das Problem an der Sache. Ja.
Ist er
Also
nicht
die
sogar.
Grundidee, dass alle einen Titel kriegen, fand ich genial, nur die Umsetzung halt.
War der nicht sogar Longest Reigning US Champion?
Ja, war er.
Und hat wir verteidigt 6 Mal oder so in
Irgendwie
der
sowas.
Zeit?
Ganz,
Ja.
ganz, ganz, ganz selten. Und dadurch hat es halt eben auch den Impact von ihm als Singles-Wrestler irgendwie ein bisschen kaputt gemacht, weil man hat ja mit Reigns und Rollins ja im Prinzip die beiden so als Tag-Team formiert, aber wenn dann eben Ambrose so als Singles-Wrestler irgendwie nicht so richtig overgebracht wird, hast du halt ein Problem, ne?
Was ich ein bisschen interessant finde, wenn man gerade an das zurückdenkt, war ja schon Ambrose im Grunde genommen von den dreien ein bisschen der Favorit, wo man halt dachte, das ist der wahrscheinlich, der als erstes diesen Megasprung schaffen wird, ganz an die Spitze.
Ja.
Aber im Endeffekt ist
Was ist
er
der Letzte?
derjenige, der es halt als letztes geschafft hat, wenn, sofern er es überhaupt geschafft hat, meiner Meinung nach.
Traurig, aber
Rollins
wahr.
und Reigns wurden immer mehr zum Star und bei Ambrose war es meiner Meinung nach irgendwie, dass er kam halt nicht wirklich weiter als dahin, vom Charakter her, als sie debütiert sind.
Ich finde aber auch, dass WWE so diesen großen Ambrose-Moment irgendwie verpasst hat. Weil ich wusste noch in der Fehde mit Seth Rollins, wo auch das Cage-Match war und sowas. Die hatten ja, weiß ich nicht, zwei, drei Pay-Per-View-Matches, weiß ich gerade nicht mehr genau wie viele. Die Crowd ist ja ausgerastet immer, als der reingekommen ist. Komplett, die waren ja komplett scheiße. Da kommt Ambrose.
Ich
Und
habe ja auch
jetzt.
gesagt, weil das bei jetzt im Prinzip bei Money in the Bank, das war die letzte Chance, um Ambrose noch irgendwie auf das nächste Level zu
Ja,
hieven, weil dann
genau.
wäre es halt vorbei gewesen,
Um
weil
zu zeigen, so
davor.
Ambrose kann halt was.
Genau.
Ja, aber wie du schon sagst, sie haben den Moment total verpasst. Aber
Ja.
ich finde halt auch, ich finde es halt auffallend schon irgendwo, dass halt, auch wenn Reigns halt ausgebuht wird und ich ihn auch momentan nicht so gerne sehe, bei Reigns ist schon eine Entwicklung zu sehen gewesen, bei Rollins eine extreme Entwicklung. Und bei Ambrose frage ich mich halt irgendwo, wohin sollst du noch gehen oder inwiefern wird er denn jetzt besser, weil gerade die letzten Matches der letzten Monate, boah. Das
Ja.
war sehr schwere Kost und irgendwie auch bei den Promos, alle seine Stärken spielt er momentan gar nicht mehr richtig aus.
Ich weiß auch nicht genau, was uns WWE mit dem Ambrose-Charakter gerade erzählen will. Also ist der jetzt bekloppt? Ja, manchmal, aber manchmal
Aber
ist er auch
ich,
einfach ein cooler Typ.
ey,
Ich
ganz
glaube, das weißt du
ehrlich,
selber nicht.
dieses Lunatic-Fringe-Gimmick, so das ist an sich geil, aber so, dann so, oh, den Ambrose kommt rein, jetzt macht der Leute Deeds, der ist ja so verrückt, der macht einen Elbow-Drop, der ist unglaublicher Lunatic, so dieses. So, der macht einen Move, den halt jeder andere macht, und dann so, ja, ey, der ist so verrückt, weil der das macht. Das ist
Ja,
so.
oder seine Clothesline, die so dermaßen überbenutzt wird,
Ja.
seit er halt Face ist, das ist. Puh.
Ja.
Ja, das ist aber eine ganz große Schwäche von WWE, dass sie halt eben versuchen, ihren Leuten irgendwie einen Stempel aufzudrücken,
Ja, genau.
aber das dann nicht konkret umsetzen. Das ist genauso wie bei Kevin Owens zum Beispiel, der irgendwie als Prizefighter tituliert wird. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Also ich weiß, wer Kevin Owens ist und wie er sich verhält, aber was ist denn dieser Spitzname? Und genauso weiß ich das zum Beispiel auch nicht bei Dean Ambrose, was er mir mit Lunatic Fringe eigentlich sagen will. Dass er ab und zu mal durchdreht, ist ja nett, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke an jemanden wie, keine Ahnung, Brian Pillman zum Beispiel, der damals sowas Ähnliches
Der
da.
war richtig Psycho vor allen Dingen.
Ja,
Das war
eben.
was ganz anderes. Das war richtig Format.
Ja, aber der hat halt auch, der hat das Ding halt auch nach außen weiter hingetragen. Aber jetzt irgendwie, für mich ist halt eben Dean Ambrose ist ein bisschen anders, aber er ist halt nicht kein Lunatic in dem
Das
Sinne.
erste Mal, als ich, oder wo ich mich nach langer Zeit wieder so gedacht habe, ey, der ist schon ein krasser Motherfucker, war in dieser Asylum-Match-Promo. Mit der Musik so im Hintergrund. Die fand ich persönlich richtig geil. Wie er so das delivered hat, wo da irgendwie so der Käfig runterkam. Da dachte ich so, ja, der ist schon ein geiler Motherfucker.
Ich glaube, er kann auch viel mehr. Er kann halt vor allen Dingen im Ring. Was ich halt sehr stark fand, war halt, das letzte Match fand ich sehr schlecht, aber
Boah, ja.
die Situation vorher, wo er halt drauf bekommen hat und einfach dann sagte von wegen, hier, gib mir mehr, das fand ich sehr stark und das hätten sie eigentlich auch ausbauen können. Er kann ja schon sowas wie einen Charakter haben, aber bei der WWE ist irgendwie gerade alles ein bisschen komisch. Mal ist er, was ich fatal finde, in einem Extreme-Match. Ist er dann am Lächeln oder macht Witze, was total unpassend ist. Er kann ja Psycho sein, aber er darf dann keine Witze machen. Im nächsten Moment total ernst, nimmt alles auseinander, dann wieder Grinsebacke. Ich finde es auch nicht gut, dass er halt seine, in Anführungszeichen, Talkshow hat, was auch nicht passt. Und halt, ja, wie gesagt, die letzten Fäden, das war sowohl Lesnar als auch Jericho, das
Das war nichts,
war
ne?
nicht gut. Also das war, hast du dir auch nicht gerne angesehen. Ich weiß halt auch nicht, ob er aus diesem Loch rauskommt.
Ich bin, glaube ich, ganz ehrlich, der einzige Mensch auf dieser Welt, der das Asylum-Match gut fand. mit dir nicht geredet, aber alle so, ey, das ist mega scheiße. Ich saß so, ich so, ey, habt ihr das Silent-Match gesehen? Das war richtig geil, oder? Alle so, ja,
Ja, es war einfach
irgendwie
zu
nicht so.
lang. Das
Ich fand das
Kernproblem war einfach,
richtig geil.
es war halt, die Idee dahinter war gut, aber es war viel zu lang.
Aber ich habe jede Sekunde hab so, boah, Hammer, Hammer. Und alle so, ey, Kai, das war mega scheiße, das Match. Was hast du geguckt? Und ich so, ey, ich sag dir alle, Binde, das war richtig Hammer. So, das war jetzt der geilste Matches. Alle
Ja,
so, ey,
nur halt
nicht
was,
wirklich.
ich sag mal so, was du halt schon merkst, dass die Crowd-Reaction auf ihn, jetzt vom Cash-In mal abgesehen, weil da geht die Crowd immer ab wie sonst was,
Ja, ist krass abgeschwächt.
das wirklich abgeschwächt ist und halt auch bei den Promos ist teilweise Totenstille, weil halt einfach irgendwo ja, die Luft raus ist oder halt so eine Art Stillstand.
Das ist
Und
schade, ich finde das auch so. So, der geht immer krass ab bei seinen Promos und die Crowd so, ja, hallo. Schön, dass
ja,
du da
weil du
bist.
halt nicht weißt, wo du bei ihm dran bist, glaube ich.
Ja,
Ich glaube,
eben. Genau, die wissen,
die will ihn mögen, aber es ist halt, ja, die Matches waren halt kacke. Die waren halt wirklich kacke. Richtig kacke.
Hast du das
Und
Silent Match? Was?
ja, aber es ist halt, ich finde halt schon, so blöd es klingen mag, du brauchst immer eine Linie, weil sonst
Ja.
kannst du ihn nicht gut finden, egal welcher Wrestler es ist. Du musst immer wissen, wofür steht er, um halt zu wissen, wie du zu ihm stehen sollst, wie du über ihn denken sollst.
Das war auch irgendwie das Problem. Ich fand auch, das ist auch schon ein bisschen länger her, diese Fehde zwischen Dean Ambrose und Bray Wyatt mit dem Ambulance-Match und diesem Christmas-Kack-Match. So, das war an sich, war das cool, weil einfach mal so das wieder gesehen, es gab mal wieder ein paar Waffen in der WWE, also ein paar Extreme Rules-Matches. Aber die waren A, komplett belanglos und B, das war so eine Fehde von zwei Leuten, die jedes Pay-Per-View-Match oder jede Fehde immer verlieren. Und dann so, ja, das ist unglaublich nichtig gewesen einfach.
Noch dazu hatten die beide keine gute Chemie zusammen. Also
Oh ja.
die Kämpfer waren unfassbar
Ja,
zäh
es war
und
einfach nur, wir hauen die ganze Zeit drauf und das ist krass.
ja, oder wir hauen einen Spot nach dem anderen. Und das war halt, da war keine Psychologie dahinter, was man eigentlich von zwei solchen Leuten eigentlich erwarten sollte, dass man da eine Geschichte erzählt. Aber ich weiß gar nicht, war das nicht dieses nee, TLC-Match? Oder ich weiß gar nicht mehr, welches Match das war, was ich jetzt gerade im Kopf habe, aber wo die im Prinzip einfach nur einen Spot nach dem anderen aufgebaut haben, was einfach ganz furchtbar langweilig ist. Und gerade gemessen an dem, was diese beiden an Charaktertiefe eigentlich mitbringen, hätte man da viel, viel mehr draus machen können.
Aber immerhin gab es Spots, wenn ich an Lesnar gegen Rollins, gegen Ambrose erinnere,
Ey,
an
der hat den krass
WrestleMania.
über die Stühle geworfen, okay? Das hat wehgetan. Beim Gucken.
Aber
Aber.
das war, ich kann nicht verstehen, wie so ein Match zustande kommen kann bei den beiden. Konnte
Nee,
ich nicht
das war
verstehen.
auch
Ich
sehr
dachte auch, was
schade.
war denn da los? Ja, ey, hallo, alle so. Dean Ambrose gegen Brock Lesnar. Denkst du, wow, die reißen komplett die Arena ab. Und da war so ein 10-Minuten-Match und denkst du so, okay, hätte
Genau,
ich auch irgendwie, keine Ahnung, Alicia Fox gucken können.
du hast zumindest erwartet, okay, es wird brutal, gerade wegen der Regelung, das wird halt den beiden zugutekommen. Lesnar ist halt eh kein Techniker, aber das wird zumindest eine Schlacht werden, gerade wegen den Promos vorher, halt, wo es ein Beatdown ohne Ende gab, aber Ambrose immer wieder aufstand, aber es gab noch nicht mal im Match eine Storyline oder sonstiges. Das war.
Nix. Das war ein richtiges Ragdoll-Match einfach so. Wir nehmen
Ja.
den Ambrose und werfen den ein bisschen durch die Gegend.
Aber was ich halt jetzt, was Profilierung angeht, da gegenüber stelle, ist halt Roman Reigns, wo du halt, ob man ihn mag oder nicht, sie versuchen zumindest ihn als Sieger darzustellen. Es ist schon eine Art Charakter, eine gewisse Arroganz und Coda. Rollins hat auch Charakter und Ambrose halt irgendwo nicht. Und
Ja,
das
das ist
ist.
das Merkwürdige an der Sache, dass eigentlich der vermeintlich am meisten Tiefe in seiner Figur hat, das aktuell so ein bisschen verloren hat. Und
Ist eigentlich der
trotzdem.
Einzige, der wirklich einen Charakter hat, diesen Lunatic. Und weil
Ja.
dieses The Man oder The Guy ist ja eigentlich kein Charakter an sich.
Ich weiß
So.
nicht, ich glaube, das passt halt aktuell aber ganz gut zu Roman Reigns. Also ich
Ja,
finde, dass er
auf
sich da
jeden
den
Fall.
letzten, seit WrestleMania unfassbar weiterentwickelt hat.
Aber
Also.
das ist halt keiner dieser typischen Wrestling-Charaktere, wo du sagst so, ah, okay, das ist der und der Typ, der das
Aber
und
die Frage, brauchst du
das
das
Gimmick hat.
überhaupt?
Nee,
Also ich
eben
finde, du
nicht
brauchst das
eigentlich.
nicht unbedingt, aber du brauchst zumindest eine irgendwas, wo du weißt, wie tickt dieser Mann. Weil Ambrose kommt momentan in den Ring und du weißt noch nicht mal, jetzt mit dem Titelgewinn, okay, aber die Monate davor habe ich mich zum Beispiel immer gefragt, was will er überhaupt? Also bei Kevin Owens weißt du, er will seinen Intercontinental-Titel zum Beispiel, er will diesen Titel haben, du weißt genau, was sein Ziel ist. Bei Ambrose siehst du aber kein Ziel. Jetzt hat er den Titel, deswegen, das ist jetzt seine Chance. Aber die letzten Monate, das war halt, er hing total in der Luft. Du
Ja.
wusstest nicht, wo geht es hin, was macht er überhaupt?
Er
Und
hat um eine Talkshow gefädelt.
ja, eben, um
Das
eine
reicht doch
Schanze.
schon,
Um eine
oder?
Ey, aber wir müssen wirklich darauf eingehen, dass den Ambrose nicht seine Söhne auf den Mund küsst. Ganz ehrlich. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen.
Wenn das kein schönes Schlusswort ist. Nein, ich denke, wir beenden die Geschichte hier, weil es gibt so viele Shield-Momente und Ideen. Da werden wir garantiert auch noch zu einem späteren Zeitpunkt.
Darf ich trotzdem nur ganz kurz eine letzte Frage stellen?
Ach das. Bin ich auch gewohnt mittlerweile. Du sagst das jedes Mal,
Eben.
wenn ich. Du bist der Columbo von Herr Edlock Podcast.
Ich habe da nur eine Frage, entschuldigen Sie. Was denkt ihr, wer von den dreien in Zukunft der Topstar sein wird? Wer
Seth
setzt sich
Rollins.
Rollins.
Auf jeden Fall. Komplett.
Rollins ist der, der
All
eigentlich.
hands down.
Rollins ist der, der das am besten verkörpert, was man aktuell braucht. Du brauchst eine gewisse Athletik, die hat er ohne Zweifel. Du brauchst das Charisma, das hat er auch. Und er hat inzwischen auch einfach. Und deswegen, das wollte ich gerade noch erwähnt haben, ich finde, dass ihm diese Authority-Geschichte doch was gebracht hat. Das war nämlich, dass er sich selber gefunden hat. Am Mikro.
Das stimmt.
Am
Diese
Mic
ganzen
wurde er super stark.
Anfangspromos und sowas, das war echt, der kommt raus, hält am Anfang ohne Probleme eine 15-minütige Promo und das war klar, irgendwann war es halt krass repetitiv. Aber es war trotzdem so, du kannst der Promo zuhören. Das ist nicht so wie bei Triple H, ganz ehrlich, ich skippe jede Promo von dem seit einem Jahr, weil es einfach immer das Gleiche ist. Aber Seth Rollins ist trotzdem immer noch so, der kann noch schön mit der Crowd spielen. Das hat man ja auch gesehen, als er zurückkam, dieses, wo man nicht wusste, ist er jetzt Heel oder ist er jetzt Face?
Wobei, da finde ich immer noch fatal, dass sie diese Doku rausbringen und ihn dann als Heel bringen.
Ja,
Das
das
stimmt.
war mega dumm.
Das ist, weil jetzt die Crowd, die ist ja nicht doof. Die haben ja extra darum beworben, wie die Irren. Da guckst du die Sendung, dann siehst du ihn und denkst so, hä, wie, jetzt Moment. Der Typ, der hat gekämpft um sein Leben, wollte unbedingt bei WrestleMania dabei sein, dieser tiefe Fall, du leidest mit ihm mit als Zuschauer, dann ist er bei, kommt er zurück, alle jubeln, dann hält er die erste Promo, ist ein Heel, wo du einfach nur denkst, nein, bitte,
Ja, aber
wie
am
soll
Ende
das
hat
gehen?
halt Rollins eben durch seine Authority-Zeit eine Art Attitüde entwickelt, die es ihn halt interessant gemacht hat und die auch dafür gesorgt hat, dass die Leute ihn auf einmal interessant fanden, weil er vorher eigentlich jetzt ja keine so prominente Rolle gespielt hat, außer dass er halt geil im Ring war.
Ja, solange er nicht seiner Freundin fremd geht, ist alles okay.
Ich brauche aber nur eine Sache, brauche ich noch für meinen Seelenfrieden. Ambrose ist ein geiler Typ, ne? Wir haben ja so viel gebasht. Ich würde jetzt noch einmal darauf eingehen, warum Roman Reigns scheiß Kontaktlinsen tragen muss.
Trägt er doch gar nicht mehr, oder? Musste er.
Manchmal ja, manchmal nein. Letztes Mal hatte er keine und davor hatte er wieder blaue Augen. So, was ist los mit dem Mann? Wechselt er seine Augenfarben wie jede Woche?
Der Samoaner, da geht das.
Ah,
Genau.
okay. Die haben das, glaube ich, im Blut. So,
Ja,
weiß ich.
genau. Augenfarbe wechseln für Nacht und Tag und so.
Aber apropos Waynes, meint ihr, er wird sich jemals durchsetzen? Oder, also ich habe das Gefühl mittlerweile, ich glaube, wenn das noch ein halbes Jahr so weitergeht, dann wird er so wie Sheamus irgendwann in der Versenkung verschwinden.
Ich glaube, die werden auf jeden Fall noch weiter mitmachen, weil er halt The Rocks Cousin ist, was er nicht ist. Aber sie werden halt versuchen, das zu machen. Aber ich glaube nicht, dass der. Ich bezweifle, dass der jemals overkommen wird. Also der muss schon, keine Ahnung. So.
Ich glaube, es braucht halt noch. Ich finde das ganz schwierig. Also ich muss halt sagen, dass ich Reigns in den letzten Monaten sehr gut fand. Sowohl von den Kämpfen her als auch von der Ausstrahlung her. Ich würde mir halt wünschen, dass man endlich mal mit ihm den Schritt geht und ihn wirklich komplett zum Bösewicht macht. Das wäre halt mal so ein Moment und dass man auch diesen Charakter Reigns einfach versteht. Genauso wie bei Dean Ambrose. Ich will wissen, wer Roman Reigns ist und was er für Ziele hat. Und dieses D-Guy-Ding war schon ein Weg dahin, aber dieser Weg ist noch nicht abgeschlossen. Und ich glaube, das ist das, was man mit Roman Reigns machen muss, damit das Publikum vielleicht doch noch irgendwann mit ihm irgendwie in irgendeiner Form interagieren möchte und nicht nur ihn ausbuhen möchte, weil er
Bin
halt
ich
Roman Reigns
eigentlich
ist.
der Einzige, den es aufregt, dass er immer sagt, the guy, obwohl G kein Vokal ist?
Hör auf, ich sag das auch mal.
Ja, aber das, ich denke mir so, ey, Roman, so, halt deine scheiß Fresse. So, das ist falsch.
Ja,
Warum sagst du
Moment, der
das?
erzählt ja auch Märchen, von daher darf der das.
Boah, erinnere mich doch
Wobei, ich
nicht
muss
da
anmerken,
dran,
ich habe
bitte.
letztens auf YouTube Botchamania
Ich
Raw
schwöre,
gesehen.
ich hab das heute Nacht geguckt. Kein Scheiß. Ich hab
Wayne,
das heute Nacht
Whiplash.
geguckt.
Schmeiß dich weg, was der für Fehler in seinen Promos reinknallt und wie oft der einfach vergisst, wie das Skript war. Das ist, also ich glaube, das würde in Rollins nicht passieren. Das ist schon sehr auffallend.
Ja, das ist halt auch ein Ding. Reigns muss halt an seinen Promos arbeiten, einfach.
Diese dumme Bohnengeschichte mit Big Show. Was soll das?
Das ist doch zum Glück auch schon ein bisschen, das hat doch Vince McMahon persönlich geschrieben.
Aber ey, das ist ja bärenstark. Vor allem, du hast Big Show angesehen, dass er sich nur dachte, was labert der da?
Also, ey, wenn Big Show schon keinen Bock mehr hat, dann weiß er so, irgendwas ist hier ganz falsch.
Shane McMahon hat auch mal eine Bohnengeschichte über Big Show erzählt.
Ach, Shane McMahon ist ein geiler Typ, aber Roman ist auch so...
Der war es egal. Hat es zumindest betont. Roman hat es ja, als hat er es vorgelesen, so immer jeden Satz so nachgedacht, wie war der nochmal, und dann den gesagt. Ja. Das war so schlecht.
Hast du es auch gesehen?
Das war so schlecht.
Das entgleist hier gerade.
Entschuldigung, aber das war wirklich übel. Wenn jemand hier zuhört, gerne bei YouTube mal nachschauen, Watchmania Roman Reigns eingeben, da findet man ein super Video, wo man.
Hast du diese Promo gesehen, wo er einfach alle drei Wörter seine Lines vergessen hat?
Wo der dann einfach nur starr in die Leere guckt für 10 Minuten.
Ja, dann sagt er so drei Worte und guckt wieder so in die Leere für 10 Minuten.
Entschuldigung. Eigentlich professionell sein, aber das.
Ja, ja, Kinder.
Wir sind okay. Schon professionell jetzt,
ja,
mal ernsthaft.
Ja. Naja. Der Olaf, ich würde sagen, wir schließen diese Geschichte einfach jetzt hier mal ab und machen vorübergehend einen Deckel auf die
Bohnengeschichte.
Die Bohnengeschichte und auf die auf The Shield. Ich denke, da werden wir nächste Woche eh noch bei jedem Pay-Per-View drüber diskutieren, wo das mit den dreien hinführt. Und ja, insofern beende ich jetzt einfach mal diese lustige Runde hier, und während im Hintergrund noch gekichert wird, ich sage nicht dabei.
Diese Probe.
Leute, wie soll ich das nicht schneiden?
Brauchst du nicht schneiden.
Ey, das bleibt drin. Das macht sympathisch.
Beende.
Ja, ich bedanke mich bei meinen lustigen Gesellen, dem Kai und dem David.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, war sehr lustig.
Ja. Ich bedanke mich bei den Bohnen am Lautsprecher und bei unseren lieben Zuhörern.
Also bei Simon Kretschmer und Buddy oder was?
Genau, bei denen bedanke ich mich sowieso, okay, falls sie zuhören. Und es geht dann auch schon wieder bald weiter. Bleibt Headlock treu, besucht uns auf Facebook, auf Twitter, wo auch immer. Da gibt es immer was Schönes zu lesen und zu hören. Am Montag gibt es, fast vergessen, gibt es noch ein kleines exklusives Interview mit Paul Heyman. Zwar nur als Text, aber ich sag mal besser als nix. Knapp eine Stunde.
Krass.
Mit Paul Heyman haben wir da in einer Telefonkonferenz gehangen, und das gibt's am Montag. Also da lohnt sich's auch mal auf headlock.de vorbeizuschauen. Ich bedanke mich und wir hören uns die Tage wieder. Macht's gut. Bis denn. Ciao. Tschüss.